The best New Year's deals are happening now at Tanger Outlets. Celebrate with up to 70% off savings from Nike Factory Store, Coach, Michael Kors, Under Armour, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. From activewear to accessories, beauty, and apparel, find everything you're looking for to kickstart the new year. The clock is ticking. Hurry into Tanger Outlets to save more. Hundreds of brands, unbeatable value. Plan your trip at Tanger.com.
Klar. Wir hätten euch jetzt gerne nur die Aufnahme unserer Live-Veranstaltung letzte Woche gezeigt, in der wir auch schon etwas kritisch gewesen waren im Rückblick auf das Jahn-Regensburg-Spiel. Dann uns aber auch darauf verständigt haben, ein bisschen Lockerheit in den Abend reinzubringen. Das wäre eigentlich unser Plan gewesen für heute, aber das 0-5 in Düsseldorf hat uns doch nochmal zu einer kurzen Rant-Folge veranlasst. Lars, du warst da in Düsseldorf, hast hier den Scheiß mit angucken müssen. Wie hast du es miterlebt?
Es hat auch auf der Tribüne wehgetan. Ich kann auf jeden Fall mit jedem enttäuschten Fan mitfühlen. Ich kann aber ehrlich gesagt auch mit dem ein oder anderen Spieler mitfühlen, weil auch die verlieren ja nicht absichtlich. Trotzdem ja, muss es eine klare Reaktion geben. Das war zu schlecht verteidigt. Da waren zu große Lücken, vor allem in der Anfangsphase. Die ist ja wirklich so an allen vorbeigeflogen, wie so ein, ja, ich finde, man hat sich gefühlt wie in so einem Verkehrsunfall. Man hat so die Szene fast verlassen und
außer körperliche Erscheinung.
Ja, und dann lief das einfach so weiter. Man wurde so überrollt von Düsseldorf. 11 Minuten, dann stand es 0-3 und dann war die Sache auch gegessen. Und egal, was danach passiert wäre, egal, welches Aufbäumen auch gekommen wäre, was es ja wirklich eher so im Promille-Bereich gab. Es war ja alles zu spät.
Ja, also ich kann es einfach nicht verstehen, wie man sich bei einer Auswärtsfahrt von einer Mannschaft wie Düsseldorf, wo man eigentlich weiß, die werden wahrscheinlich Gas geben von Anfang an, die stehen unter Zugzwang, die müssen drücken, dass du dann so pennst. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen.
Ja, und so richtig hatte ja keiner eine Erklärung für diesen Totalausfall. Es ist jetzt ja auch nicht der erste in dieser Saison, aber wahrscheinlich der krasseste von der Art und Weise. Nur
Köln war ähnlich scheiße.
Aber ist es ein Kopfthema? Ist es ein Einstellungsthema? Ist es ein Thema der sportlichen Herangehensweise, des Plans? So, das erschließt sich mir noch nicht in Gänze und das macht mir kurz vor der Winterpause wirklich gehörige Sorgen.
Ja, ich glaube, die Sorgen sind aktuell total berechtigt. Dass man so einen riesigen Rückschritt nochmal macht, hatte ich eigentlich nicht erwartet. Also fußballerisch war ja Regensburg auch schon ein Rückschritt, gerade auch was offensive Spielkultur angeht. Das war sehr, sehr mau. Aber jetzt war es ja in Gänze ein totaler Rückschritt in diese Phase zu Saisonbeginn, wo wir eigentlich dachten, das hätten wir hinter uns gelassen. Dieses 1-5 auf Schalke, auch dieses 0-5 in Köln, das waren ja Desasterauftritte. Und genau dahin hat sich ja dieses Spiel jetzt wieder zurückgebeamt. Und das fand ich so erschreckend, dass du da ja eigentlich auch nur so ein ganz leichtes Aufbäumen im Promillebereich, wie du es nanntest, gespürt hast, weil Düsseldorf ja auch nur 2-3 Gänge runtergefahren hat. Also gefühlt, wenn Düsseldorf durchgezogen hätte, hätten sie dieses Spiel wahrscheinlich auch 28-0 gewinnen können. Und es wäre für Eintracht keine einzige Chance gewesen, da auch nur im Ansatz etwas zu holen. Und ich finde, innerhalb des Wettbewerbs zweite Liga sich so zu präsentieren, auch in Richtung Konkurrenz, die von unten kommt, die da sieht, ey, was machen die da für eine Scheiße? Das gibt natürlich allen anderen da unten noch wieder mehr Möglichkeiten und mehr Zuversicht, dass sie die noch wieder ganz unten reinziehen können. Ich verstehe es nicht, dass man sich da nicht wehrt, weil auch alle gelben Karten oder vielleicht viele, die sie bekommen haben, waren ganz am Schluss. So, das waren so die letzten 5-6 Minuten. Dann kam so ein Alibi-Verhalten dann auf. Dann wurde hier mal einer getreten, da mal einer gezogen. Ja, macht das mal am Anfang. Zeigt doch mal am Anfang, dass ihr da seid, dass ihr das nicht akzeptiert, was da auf dem Platz stattfindet. Das war ja peinlich. So, und dann hau halt einfach mal einen um. Muss ja nicht gleich glatt rot sein oder sonst was, aber reiß doch mal, versuch die Kollegen mitzureißen. Da kam mir viel zu wenig von allen.
Ja, und das ist doch auch das Mindeste, was man zeigen kann, dass gemeinschaftlich die Lücken geschlossen werden.
Ja, dass einem nicht scheißegal ist, was da passiert. Und genau das Gefühl hatte man aber so in der ersten Viertelstunde. Es kann auch nach 20 Minuten schon 0-5 stehen.
Und Ulm, Münster, Regensburg, die drei Aufsteiger, die kriegen auch regelmäßig auf die Fresse, vielleicht auch mal richtig heftig, aber bei denen, also klar, ich habe jetzt nicht viele Live-Spiele von denen gesehen, aber in diesen Zusammenfassungen, die wir uns ja dann doch regelmäßig angucken, da wirkt es schon so, als ob da drei Teams da sind, die es verstanden haben, die mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Platz gehen. Und ja, den Eindruck hatte ich bei Eintracht am Sonntag leider nicht.
Das war absolut kein Messer. Also du hast halt ein kollektives Versagen gehabt, meiner Meinung nach, was das Spielerische und auch das Verteidigen vor allem betraf. Und aber auch so Einzelpersonen, die jetzt gerade total in der Formschwäche sind, das tut in dieser Phase richtig weh. Also wir alle wissen und ihr wisst es ja auch, dass wir über Ermin alles verteidigen würden, was da auch nur kommt. Aber auch der wirkt aktuell überspielt. Und es ist ja kein Zufall, dass er und auch Paul Jäckel jetzt im zweiten Auswärtsspiel in Folge in der Halbzeit vom Feld genommen werden. So, das geht einfach nicht. Das sind eigentlich die besten Verteidiger, die Eintracht hat. Vom Papier her, von der Erfahrung her, von den spielerischen Möglichkeiten her. Der Einzige, der sich da aber eben raushebt, ist Kevin Ehlers. Der lässt es sich nicht gefallen, was da passiert. No. Der haut dann mal dazwischen. Er hatte auch mal eine unglückliche Aktion drin, egal, weitermachen. Aber der steckt seinen Kopf raus. Das finde ich in Ordnung. Aber das andere, das geht mir wirklich echt schwer auf den Senkel. Und sorry, dass die zwei jetzt rausgehoben habe. Da hätte man auch acht andere noch nennen können. Aber das finde ich so bezeichnend irgendwie hinten raus.
Ja, und ich finde, jetzt darf auch gerne im Umfeld der Druck steigen. Natürlich auf eine immer noch menschliche und faire Art und Weise. Also man braucht jetzt keine ganz krassen Diffamierungen oder überhaupt Diffamierungen. Man kann aber durchaus mal so, ja, so ein bisschen Dampf auf den Kessel geben. Nicht auf den Geschäftsführer Sport, sondern auf die gesamte Eintracht. Da hatte sich die Mannschaft natürlich einen riesen Kredit erspielt in den vergangenen Monaten. Aber auf Strecke war mir das alles ein bisschen zu fluffig, locker in Braunschweig. Auch von uns, muss man zugeben.
Ja, haben wir vielleicht auch einiges nicht scharf genug beurteilt, was da in den vergangenen Wochen und Monaten stattgefunden hat. Daher werden auch wir da nochmal genauer sein. Und
das muss ja auch nichts Schlechtes bedeuten. So, es ist ja auch vielleicht leistungsfördernd, wenn die Schärfe zurückkehrt in Braunschweig. Weil immer dann, wenn man sich auch darauf eingelassen hat an der Hamburger Straße, wenn man Krise akzeptiert hat, dann lief es ja meistens irgendwann wieder in die richtige Richtung.
Ja, richtig gut unter Druck. Haben sie eigentlich gezeigt in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren, dass sie es können. Also ist der Druck jetzt hoch, ist er vielleicht hoch genug, dass da gegen Elversberg im Heimspiel am Sonntag richtig was entsteht. Wir tippen es einmal kurz weg, einfach um die Form zu wahren und dann geht es hier in die Live-Veranstaltung rein. Was meinst du gegen Elversberg? Das letzte Heimspiel war ein 5-0-Sieg. Das würde jetzt als Reaktion ausreichen, oder?
Das würde auf jeden Fall ausreichen. Ich sage, es gibt ein dahingewirktes 0-0.
Ich kann mir auch nicht mehr als ein Unentschieden vorstellen. Elversberg sehr spielstark, glaube ich, weiß, wie Eintracht in der aktuellen Situation bezwingen können, würde mir eine Reaktion wünschen, ob sie kommt. Schauen wir mal, was ihr jetzt auf jeden Fall anschauen könnt, ist unsere Live-Veranstaltung von letzter Woche. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Uns hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht und die ganzen Sorgen von Düsseldorf können wir vielleicht da ein bisschen mit vergraben danach. Nach dem Anschauen können wir sie wieder auspacken. Also viel Spaß dabei und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Bis dann.
Herzlich willkommen zu einer Weltpremiere. Studio Blau-Gelb live erstmals hier bei uns im Medienhaus. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid, sind überwältigt, dass ihr trotz der Konkurrenz gekommen seid. Thorsten Sträter ist hier in der Volkswagenhalle. In Wolfsburg ist El Clasico, VfL gegen Hoffenheim. Und ihr seid trotzdem hier. Wir wissen euer Vertrauen zu schätzen und hoffen, dass wir es zurückzahlen können mit einem guten Abend. Viel Unterhaltung mit zwei tollen Gästen. Wir, das ist Studio Blau-Gelb, einerseits mein Kollege Tobi Feuerhahn, Lars Rücker, mein Name ist Leonard Hartmann. Aber Studio Blau-Gelb ist noch viel mehr, es sind viele Leute, die hinter Kameras stehen, hier auch heute geholfen haben, dass das ein super Abend wird, dass das so aussieht, wie es aussieht. Vielen Dank, würde mich freuen, wenn alle für die mal kurz applaudieren. Einmal kurz zur Organisation. Lars wird in einer guten Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht sind es auch 18 Minuten, einmal rumlaufen und Fragenzettel einsammeln. Ihr habt dort die Möglichkeit, Fragen aufzuschreiben. Da ist eine große Kiste, mit der geht Lars dann einmal rum und sammelt die ein. Wir werden die mal kuratieren und durchgehen, gucken, was für Fragen es gibt. Und die in der zweiten Hälfte dieses Abends wird Lars sie einmal reinrufen. Seid nicht traurig, wenn eure Frage nicht vorgelesen wird. Vielleicht erübrigt sie sich schon im Laufe des Abends. Vielleicht haben wir die dann schon gestellt. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass am Samstag ungefähr ein 3-0 oder ein 4-0 gegen Regensburg steht, damit wir hier einen befreiteren Abend haben. So ist es ein ziemlich maues Ergebnis geworden, aber wir müssen drüber sprechen, werden das auch tun und wollen trotzdem versuchen, die Leute, die Jungs, die hier auf der Bühne sind, auch ein bisschen näher kennenzulernen, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und einfach einen unterhaltsamen Abend machen. Die beiden, die dort hinten stehen, haben wir aber auch vorher noch mal anmoderieren lassen. Also ich stelle sie jetzt nicht vor, diese Aufgabe übernehmen Kinder der Comenius-Schule Braunschweig. Lea drückt jetzt einmal auf den Knopf. Hat wieder gut funktioniert.
Er hat eine Glatze, er sieht auch streng aus. Sein Blick sieht relativ streng aus, aber ich glaube, er ist relativ nett.
Also er trainiert eine Mannschaft.
Er schreit auch seine Spieler an, wenn er zum Beispiel, wenn katastrophaler Fehlpass kommt, ja.
Also ich glaube, er spielt schon so Fußball seit 15 Jahren schon nicht mehr.
Ja, würde ich auch so sagen.
Ja, also angefangen hat er in Paderborn und seine letzte Station war bei Schalke 04 in der zweiten Mannschaft.
Ja, er ist ein sehr guter Trainer, würde ich sagen.
Herzlich willkommen, komm auf die Bühne, Daniel Channing. Servus. Nimm Platz. Nimm Platz und wir fragen die Schüler gleich nochmal, wer Nummer 2 in diesem Spiel ist. Lea, Video 2.
Er sieht sehr sportlich aus.
Ja.
Er hat auf jeden Fall viele Tattoos.
Und er hat ein Stern-Tattoo und ein Löwentattoo auf dem Ellenbogen.
Er sieht jetzt noch nicht so alt aus, aber auch nicht
so jung.
Ah, ja.
Ich würde sagen, er ist 31 oder 30.
Ja, würde ich auch sagen.
Also, ich finde, auf mich macht er auf den ersten Blick einen ganz netten Eindruck.
Seine Frisur ist so nach vorne. So nach vorne gegelt.
Ich glaube, er ist 1,92 oder 94 groß.
Er ist Fußballspieler.
Er spielt Stürmer. Und er war Torwart und er hat einen Freistoß gegen Augsburg gehalten.
Also ich würde sagen, Fußballprofis haben ja so 5-mal die Woche Training und einmal ein Spiel. Also eigentlich hat er da nur so 1-2 Tage frei und in denen ist er, glaube ich, ganz viel mit seiner Familie verbringen.
Sein Lieblingsessen ist Thunfischauflauf und er sollte ein bisschen weniger davon essen, weil er 100 Kilo wiegt.
Sebastian Polter.
Grüß dich.
Ja, Kinder, oder? Nimm Platz. Lars, du übernimmst. Ne? Also, ihr habt eure Mikrofone. Die müssten da jetzt auch an sein, oder? Könnt ihr jetzt mal.
Hallo?
Hallo? Maximal 90 Kilo, oder?
Wissen Sie. Ja, 100 sind es nicht.
So, das hört sich gut an. Auch von mir nochmal herzlich willkommen und herzlich willkommen an euch. Fühlt sich an wie 23.500 im Eintrachtstadion von der Aufregung her. Aufwärmen ist wichtig, das haben wir letzte Woche beim firmeninternen Kick schon gemerkt. Leo ist eine Sicherung im Oberschenkel rausgeflogen. Ich hatte mindestens 5 Tage Knieschmerzen, deswegen wollen wir euch jetzt erstmal ein bisschen warm quatschen. Poldi, du bist ein alter Hase, hast viel gesehen. Der Fernando Torres von Wilhelmshaven quasi. Wir glauben, du hast ein ziemlich gutes Gespür für das, was so bei euch in der Kabine abgeht. Antworte gerne, so wie aus der Pistole geschossen. Wer braucht denn bei euch am längsten vorm Spiegel?
Fabio Kaufmann.
Und wer ist auf dem Platz der größte Trash-Talker?
Ich würde schon fast sagen, ich selbst, aber...
Wer kommt noch in Frage?
Robin Krause.
Wer zahlt denn am meisten in die Mannschaftskasse?
Walid.
Und wer trägt die wildesten Outfits?
Sancho, Fabio Sanchez, ja. Fabio. Also Sancho.
Neudeutsch würde es wahrscheinlich heißen, bei wem sliden die meisten in die DMs, aber ich frage es jetzt mal anders. Wer hat die meisten Verehrerinnen in der Mannschaft?
Max-Marie.
Wir hatten intern vorher auf Sid getippt.
Vielleicht auch, ja, das stimmt. Aber ist jetzt lange nicht da gewesen, ist in der Reha, deswegen lasse ich ihn mal ein bisschen raus.
Gehen wir über zu Daniel. Würdest du da überall mitgehen?
Ja, würde ich. Leon Belbel hätte ich auch noch genannt bei ja, Trash-Talk oder sich beschweren auf dem Platz. Da ist er auch immer ganz weit vorne. Ja. Ansonsten Kaufi ist eine Bank, hätte ich auch gesagt. Sancho beim Outfit auch. Ne, ich gehe mit.
Jetzt haben wir deine Spieler ein bisschen kennengelernt. Jetzt wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ganz einfaches Format, entweder oder. Ja. Helene Fischer oder AC/DC?
Oh. Beides geht nicht, ne? AC/DC. Ich hoffe, meine Kinder verzeihen mir das. Weil bei uns läuft relativ viel zwischendurch Helene Fischer, ja.
Anzug oder Trainingsanzug?
Trainingsanzug.
Schnitzel oder Veggie-Wurst?
Schnitzel.
Paderborner oder Wolters? Oh.
Weder noch. Wenn ich mich entscheiden müsste, Wolters, weil Paderborner trinke ich gar nicht. Und Wolters, ja, Gruß an Fitze, kommt schon mal vor, ja.
Letzte Frage an dich. Welchen Wettkampf würdest du denn eher gewinnen? Liegestütz gegen Andy Zimmermann?
Nein.
Oder 100 Meter Sprint gegen Rayon Philippe?
Mit meinem Knie irgendwann eher die 100 Liegestütz. Ja. Weil Rayon kriegst du nicht.
Dann übergebe ich mal
Andy wird älter.
Leo und Tobi.
Sehr schön. Erstmal vielen Dank. Jetzt sind wir ein bisschen warm geschwommen. Ich habe es eben in der Anmoderation angedeutet. Der Samstag hängt uns allen noch so ein bisschen in den Klamotten. Ich weiß nicht, wer war alles da? Einmal Handzeichen. Einige. Mal Arm oben lassen. Wer war richtig glücklich nach dem Spiel? Einer. Das reicht. Wie ging es euch denn nach dem Spiel?
Ich glaube nicht anders als jedem anderen, der im Stadion war. Wir waren total enttäuscht, unzufrieden. Unzufrieden aufgrund der Leistung. Natürlich auch von dem, was auf dem Platz passiert ist. Ich nehme mich da nicht aus. Meine Leistung war auch nicht die beste an dem Tag. Ich hätte schon noch ein bisschen mehr Einfluss aufs Spiel nehmen können. Und trotzdem musst du auch das dann irgendwo auch irgendwo beiseite schieben dann wieder. Wir haben es aufgearbeitet einen Tag danach. Wir haben jetzt nochmal auch Individualanalysen in der Woche nochmal drüber gelegt. Und ja, jetzt geht's weiter. Also Fußball ist dann schon auch so, dass du dich weder, glaube ich, nach Hamburg Tage oder Wochen lang mit der Euphorie aufhalten darfst, noch dann irgendwie in totalem Trübsal dich bewegen solltest, wenn du dann ein schlechtes Spiel, und das brauchen wir nicht, darüber brauchen wir nicht diskutieren, ein schlechtes Spiel gegen Regensburg machst.
Du meinst, mal mehr Einfluss nehmen von dir auch aus, hätten mutigere Wechsel sein können oder was zum Beispiel?
Ja, natürlich. Du stehst ja immer als Trainer vor der Herausforderung, wann kannst du wie aufs Spiel einwirken. Da gab es schon dann auch ein paar Überlegungen, auch früher, auch in der Halbzeit, auch hinten raus in der zweiten Halbzeit nochmal mehr Einfluss zu nehmen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und natürlich war ich dann oder wir dann ins Trainerteam auch enttäuscht, dass die Leistung dann auch hinten raus nicht deutlich nochmal besser geworden ist. Aber auch da geht es darum, sich nicht zu lange damit aufzuhalten. Wir müssen Entscheidungen treffen aus Überzeugung. Die sind hoffentlich eher gut als schlecht. Und auch wir sind so, dass wir uns reflektieren und daraus lernen und das nächste Mal es besser machen wollen. Weil man dann, und das ist niemals eine Ausrede, aber schon auch ein Grund dafür, natürlich auch sehen muss, dass insgesamt so die Ausrichtung des Kaders dann auch nicht die maximale, den maximalen Einfluss auf das Spiel dann an Wechselmöglichkeiten einfach aufgrund der personellen Situation auch hergab.
Du hast es im Grunde schon angedeutet, ihr habt Spiele gemacht gegen Hamburg, gegen Hannover, gegen Greuther Fürth, gegen Mannschaften, die mitspielen wollen. Scheint ihr euch ein bisschen leichter zu tun. Da kommt ihr dann ins Pressing, kommt in eure Umschaltmomente gegen andere Teams, die nicht so scharf auf den Ball sind, sage ich mal, wie jetzt Münster, Regensburg, tut ihr euch schwer. Seid ihr da momentan noch ein bisschen zu eindimensional?
Ja. Ich denke schon. Wir können es besser. Darmstadt, auch ein Spiel, wo wir viel Ballbesitz hatten, wo wir es, glaube ich, geschafft haben, dann auch völlig verdient den Ausgleich zu schießen. Geht das Spiel 10 Minuten länger, glaube ich, gehen wir da auch als verdienter Sieger irgendwo raus. Das heißt, wir können es. Fakt ist, dass wir in beiden Heimspielen, jetzt Münster und Regensburg, das zu wenig gezeigt haben. Ich klammer das Ulm-Spiel mal so ein bisschen aus, weil auswärts freitagsabends bei einer sehr intensiven Mannschaft wie Ulm, und ich weiß, alle reden immer davon, Aufsteiger, ja, aber die können auch kicken und die haben auch 15.000 hinter sich und das ist eine ganz unangenehme Atmosphäre, wo du jetzt nicht hinfährst und dann die auseinanderspielst. Aber die beiden Heimspiele, das hat mir nicht gepasst. Da sind wir mit 2 Punkten einfach auch nicht zufrieden.
Wie fühlt sich das für dich an auf dem Platz? Man hatte Samstag von außen teilweise auch den Eindruck, dass ja Angst auch vorhanden war. Angst,
dieses Nein. Also ich glaube nicht, dass einer bei meinen Mitspielern oder im Trainerteam bei uns allgemein unten im Korridor mit Angst den Tag bestreitet. Also das möchte ich direkt ablegen. Also es ist grundlegend dazu, dass du in ein Spiel gehst und wir gehen in ein Spiel als gesamter Verein, um das Spiel zu gewinnen. Wir können uns aber auch sehr gut selbst reflektieren, wenn wir wissen, wir haben heute kein gutes Spiel gemacht und wir arbeiten das auf und schauen, woran hat es gelegen. Der Trainer hat schon gesagt, in einzelnen Analysen oder auch in Teamanalysen, um zu gucken, einfach, was hätten wir an dem Tag besser machen können. Und Spiele wie gegen HSV oder Fürth, Hannover sind sicherlich dann immer einfacher zu verarbeiten, nimmt man gerne mit, aber den Fußball macht es einfach auch aus, die negativen Erlebnisse dann auch versuchen, zeitnah umzustellen. Und wir hatten jetzt das Münsterspiel, wo wir einen ähnlichen Gegner bespielt haben und wir hatten jetzt das Regensburg-Spiel. Und es ist auch von uns als Mannschaft sicherlich dann irgendwo ein Reifeprozess, diese Momente ja auch selbstkritisch zu sehen und uns auch selber weiterentwickeln zu wollen und zu sagen, okay, wo können wir als Mannschaft einfach auch ansetzen? Ja, und das ist nicht immer nur das Trainerteam, das ist immer ein Zusammenspiel aller. Und da müssen wir uns dann auch alle in die Pflicht nehmen, einfach auch zu sagen, okay, wir wollen vorankommen, jeder Einzelne möchte besser werden und jeder Einzelne möchte auch mehr an den Tag, wenn es ein schlechter Tag war, auch in die Gruppe bringen.
Wie nehmt ihr so, also ich glaube, das Braunschweiger Publikum ist sehr sensibel, hat ein sehr feines Gespür. Also wenn gearbeitet und gekämpft wird, dann wird das auch honoriert, selbst wenn die Ergebnisse vielleicht nicht stimmen. Auf der anderen Seite steigt auch das Euphoriebarometer relativ schnell. So war es jetzt nach der starken Rückrunde der Vorsaison, war schon so ein leichter Hauch von Euphorie zu spüren. Wie nehmt ihr so diese etwas gestiegene Erwartungshaltung wahr? Macht euch das Druck? Tangiert euch das gar nicht?
Mir macht es überhaupt keinen Druck. Dafür bin ich auch hier. Ich bin damals auch mit dem klaren Ziel dann angetreten, die Klasse zu halten und mit dem Ziel angetreten, dass man sich darüber hinaus in der zweiten Liga stabilisiert. Das ist so mein Auftrag, das ist unser Auftrag und dem stelle ich mich auch. Und das ist für mich kein Druck. Ich glaube, Druck im Leben ist was ganz anderes, als ein Fußballspiel zu gewinnen. Ich glaube, Jogi Löw hat es mal ganz treffend ausgedrückt, wo geklatscht wird, wird auch gepfiffen. Also da gehören Emotionen dazu. Unser Publikum, unsere Fans sind sehr emotional. In beide Richtungen, und das ist auch gut so. Wir leben, das merkt man, wir leben an Spieltagen, wo es mal nicht so gut läuft, Und wir leben halt auch in Momenten, wo wir Hamburg aus dem Stadion schießen. Und das ist für mich auch Eintracht und gehört für mich dazu.
Ich weiß, du bist in den sozialen Medien nicht unterwegs. Du schon? Liest du dir nach Spielen, gerade nach schwächeren Spielen, nochmal so Kommentare durch?
Ja, also ich habe es am Anfang meiner Karriere schon sehr, sehr viel gemacht, muss ich sagen. Also in den jüngeren Jahren. Jetzt mittlerweile ist es eher weniger geworden. Ich sage nicht unbedingt, ob es an guten Spielen oder schlechten Spielen, ob ich es mehr lese oder weniger lese. Das nicht unbedingt, aber man bekommt natürlich auch über Freunde, Familie auch immer mal wieder was zugetragen, im positiven wie im negativen Sinne. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich viel Wert drauf lege, weil ich lege den Wert darauf, einfach in meiner eigenen Analyse, in der Analyse mit der Mannschaft zusammen, mit dem Trainerteam zusammen, weil das ist das, was zählt. Es zählt nicht, dass wir sprechen ja immer, hatten es vorhin auch mal kurz, 80 Millionen Nationaltrainer sind da draußen irgendwo und möchten irgendetwas beurteilen. Ja, aber für mich gibt es momentan nur einen Trainer und ein Trainerteam und eine Mannschaft und mit der möchte ich zusammen Erfolg haben. Und ich finde, dann ist es auch wichtig, nur dort auch Kraft rein zu investieren und nicht in irgendwelche positiven oder negativen Kommentare, die irgendwo ja, in der Welt rumgehen oder in Social Media sind.
Ja. Lang hat es gedauert, bis man so etwas lernt. Du bist ein erfahrenerer Spieler, jüngere Spieler sind da vielleicht auch anfälliger für, oder? Muss man die auch mal schützen?
Ja, auch gerade zum Thema Druck ist für mich sicherlich etwas, was ich am Anfang der Karriere vielleicht vom Gefühl her mehr verspürt habe, aber jetzt irgendwann drin reingewachsen bin. Einfach aufgrund Stationen, aufgrund Spiele, dass man immer mehr auch einfach das Positive da drin sieht und nicht wirklich irgendwie dann versucht oder da drin versteift oder verkrampft in den jeweiligen Situationen. Und das ist sicherlich auch etwas, wo ich dann sage, okay, aufgrund des Alters bin ich da mehr gereift einfach, auch sicherlich abseits vom Fußball, auch mit der Familie zusammengereift, mit Freunden zusammengereift. Und dann guckst du da auch ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel jetzt drauf, als das irgendwie zu sehr zu hoch zu hängen.
Lass uns mal so ein Stück von der aktuellen Lage rausgehen und den Fokus ein bisschen höher ziehen. Steht ihr aktuell zu Recht dort, wo ihr steht in der Tabelle?
Ja. Nimmt man die ersten vier Spiele raus, sind wir seit dem fünften Spieltag auf Platz 10. Die Liga ist sehr eng beieinander. Da wären es dann auch nur irgendwie 5 Punkte nach ganz oben und 4 oder 5 nach unten. Also irgendwo so mittendrin, aber aufgrund des Saisonstarts, glaube ich, stehen wir schon da zurecht, wo wir jetzt aktuell stehen, ja.
Warum ist Eintrachts Saisonstart traditionell so schlecht?
Ja, das können, glaube ich, hier...
Der Polti könnte es auch gut beantworten, er hat es ja noch von außen gesehen.
Ja, ich habe aber auch die Rückrunde in der letzten Saison gesehen, ja, also das ist... Also im Fußball, der Fußball ist so komplex teilweise, dass man Dinge nicht erklären kann. Ja, das ist, ich finde immer, man sollte es versuchen, so schnell wie möglich zu ändern. Von außen betrachtet war für mich Eintracht gegen uns, gegen Schalke am ersten Spieltag nicht eine Mannschaft, die zu Recht 5-1 verloren hat. Das kann ich von außen betrachten, das kann ich jetzt jemand betrachten, der eingewechselt wurde in dem Spiel. Also das Spiel ist keine 5-1 also in meinen Augen ausgegangen. Das Spiel war lange offen, das Spiel kann auch eine ganz andere Bahn laufen, wenn am Anfang Eintracht trifft und am Ende geht es 5-1 aus, das ist der Fußball. Wir waren an dem Tag mit Schalke extrem effizient, Braunschweig war es nicht und dann hätte es auch vielleicht ganz einen anderen Lauf haben können und ja, das ist immer schwer zu sagen. Ich bin froh, dass wir als Mannschaft oder als Verein die Kurve gekriegt haben. Natürlich sind wir nicht froh mit dem Tabellenplatz aktuell, sind auch nicht froh mit einzelnen Spielphasen sicherlich und wollen uns weiterentwickeln. Bin aber auch kein Freund davon, in der Vergangenheit zu viel zu graben und zu viel nachzubauen. Genau.
Aber du hast gerade gesagt, du warst zuletzt auf Schalke. Das ist ein Club, bei dem es eigentlich dauerhaft knallt. Das heißt, was das angeht, müsstest du ja abgehärtet sein, oder?
Ja, auch da kann ich jetzt wahrscheinlich nur wieder was Falsches sagen. Ja, also man lernt jeden Tag dazu und ich glaube auch, dass ich dazu gelernt habe, auch auf Schalke, genauso wie jede andere Station. Und ich glaube auch, dass auf Schalke viele, viele Menschen arbeiten, die gerne zur Arbeit gehen und die versuchen, das Bestmöglichste für den Verein rauszuholen. um den Verein wieder nach oben zu bringen.
Du bist in dieser Saison etwas später in Braunschweig dazugestoßen. In was für eine Mannschaft bist du gekommen?
In eine Mannschaft, die sehr homogen ist, also sehr, sehr gut zusammengewachsen ist. Ich glaube auch aufgrund der letzten Saison, auch wenn es viele neue Gesichter sind, aber der Kern der erfahreneren Spieler ist geblieben. Und das merkt man, weil die erfahrenen Spieler dann auch die Gruppe leiten und auch führen, in wichtigen Momenten auch Verantwortung übernehmen und aber sich auch nicht zu wichtig nehmen. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und ich bin einfach in eine Gruppe gekommen, wo man gerne ist, aber auch gerne hart arbeitet. Und das ist bei uns im Training mit dem Trainerteam zusammen. Das Training macht Spaß, ist aber auch hart und ist auch fordernd. Und das ist auch immer wichtig, dass du dann nicht in den Tag reingehst oder zum Training fährst und denkst, oh, jetzt ist heute wieder die Trainingseinheit oder oh, jetzt sehe ich heute wieder das Gesicht. Und
oh, wieder zur Arbeit.
Ja.
Ja, das ist bei uns ist das so in der Art, ja. Das stimmt.
Ja, ich sage jetzt nichts. So. Und dieses Gefüge habe ich einfach kennenlernen dürfen und bin froh, jetzt hier zu sein.
Aber Daniel, das musste er jetzt auch sagen, oder?
Ja, hatten wir vorher so abgesprochen.
Es war wahrscheinlich eine enorme Herausforderung im Sommer, diese ganze Hierarchie auch neu zusammenzubilden. Das sind ja nicht nur Namen, die gehen, sondern immer auch Charaktere, bestimmte Puzzleteile, die genau in diese Ecke reinfinden. Habt ihr euch da jetzt schon aktuell so gefunden, wie du dir das wünschst, oder ist noch Luft?
Ja, wir haben uns schon gefunden. Das zeigen ja auch die Ergebnisse so der letzten Monate, die dann schon deutlich auch in eine andere Richtung gezeigt haben als zum Anfang. Und trotzdem stehen wir ja wieder vor einer Herausforderung, weil natürlich die Verletzten-Situation aktuell alles andere als rosig ist, weil es schon viele Spieler gibt, die auch länger fehlen. Und das erschwert ja dann die Arbeit auf dem Platz, das erschwert dann auch so ein bisschen die Einflussnahme auf ein Spiel, wenn du verschiedene Optionen nicht hast, das erschwert dann aber auch diesen Entwicklungsprozess einer Mannschaft, der ja nicht mit einer Vorbereitung irgendwo abgeschlossen ist oder da aufhört, sondern der geht ja über ein gesamtes Jahr, der wird ja im Winter dann auch nochmal vielleicht mit ja, ein, zwei Veränderungen dann auch nochmal versucht zu optimieren. Deswegen ja, bin ich grundsätzlich zufrieden, aber dann auch wieder nicht, weil, glaube ich, viel auf uns zukommen wird nochmal in dem Bereich.
Jetzt hast du natürlich ein gutes Stichwort geliefert hier. Veränderungen im Winter. Was liegt denn bei Eintracht unterm Weihnachtsbaum?
Och, das weiß ich nicht.
Was wünschst du dir denn?
Och, ich wünsche mir 9 Punkte.
Ja.
Das ist gut.
Nein, der Trainer auch, das weiß ich.
Der Trainer wünscht sich das definitiv auch, ja. Nein, ich wünsche mir erstmal, dass die Jungs auch zurückkommen jetzt. Dass wir mehr Alternativen im eigenen Kader haben. Alles andere macht, glaube ich, wenig Sinn, jetzt drüber zu spekulieren, weil die Phase im Winter ist immer eine schwierige. So, und ja, wir kennen natürlich auch alle dann so den Rahmen hier in Braunschweig und da werden wir sicherlich versuchen, dann, wenn was möglich ist, auch noch Dinge zu machen, die uns besser machen werden. Aber da bringt es jetzt nicht, über eine Person oder eine Position zu spekulieren.
Okay, einen versuchen wir trotzdem.
Ja.
auf einer Skala von 1 bis 10, realistisch ist eine Rückkehr von Thor Helgason. 1 ist wenig, 10 ist sehr realistisch.
1.
Das ist ja fast 0.
Du hast gesagt von 1 bis 10. Ja.
The best New Year's deals are happening now at Tanger Outlets. Celebrate with up to 70% off savings from Nike Factory Store, Coach, Michael Kors, Under Armour, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. From activewear to accessories, beauty and apparel, find everything you're looking for to kickstart the new year. The clock is ticking. Hurry into Tanger Outlets to save more. Hundreds of brands, unbeatable value. Plan your trip at tanger.com.
Hätte ich 0 bis 10, hätte ich 0 gesagt.
Okay, das klingt ja nicht besonders euphorisch.
Ja, weil ich will auch nicht ich will ja keine falschen Erwartungen hier irgendwo schüren. Das ist, die Situation hat sich nicht verändert zum Sommer. Er ist weiterhin bei seinem Verein unter Vertrag. Wir haben das Thema im Sommer gehabt und alle haben ja auch gesehen, wie schwierig das dann war. Wir haben es ja auch relativ offen kommuniziert, dass wir es gerne gemacht hätten. Und ich beschäftige mich absolut jetzt nicht mit diesem Thema, weil dann glaube ich auch, ja, zu viel Energie dafür draufgehen würde. Wenn es so kommt, dass eine Tür da aufgeht, glaube ich, sind wir alle bereit, aber ich rechne nicht damit.
Ich grätsche hier einmal rein. Ich würde einmal die große Stadionrunde drehen, gebe die Fragen bitte nach außen durch und dann sammle ich die ein.
Wir haben eben den Winterwechsel auch schon angesprochen. Du hast es ja auch in deiner Karriere schon erlebt. Was macht genau dieses Transferfenster auch so unheimlich schwierig, dort zu funktionieren sofort?
Ja, ich glaube, allgemein gesprochen ist dieser Wintertransfer natürlich auch etwas, wo der Verein auch sich gefühlt, also verpflichtet fühlt, glaube ich, einen Transfer zu machen. Ist von der Vereinsseite, von der Spielerseite ist natürlich auch etwas, wo du sagst, okay, du kommst in ein Mannschaftsgefüge ohne wirkliche Vorbereitung, weil die haben wir im Winter nicht wirklich. Das heißt, du fühlst dich auch gleich verpflichtet, direkt performen zu müssen. Das ist vielleicht nochmal ein kleiner Unterschied zu dem Sommer, wo du deine Vorbereitungsphase hast von 6 Wochen. Du kannst dich selbst mit eingliedern in die Gruppe. Du kannst auch ganz anders die Gruppe kennenlernen, ohne gleich am Ende des Tages den Wettkampf zu haben, wo es um Punkte geht. Das ist sicherlich im Winter aus Spielersicht ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir müssen, oder was heißt müssen, ist glaube ich das falsche Wort, aber ich glaube, wir dürfen im Profifußball sein und wir können uns mit der Situation beschäftigen, dass wir am Ende des Tages auch unsere Leistung auf dem Platz bekommen, auch in der kurzen Phase der Zeit, eine Mannschaft kennenzulernen. Und ja, in der Kürze liegt die Würze, sagt man ja so schön. Und das ist halt wahrscheinlich die Kunst, dann am Ende des Tages zu sagen, okay, wie schnell lerne ich die Mannschaft kennen, wie schnell lerne ich die Abläufe des Trainerteams kennen, die Taktik, wie schnell verinnerliche ich das. Und ja, das sind sicherlich Sachen, wo man ja vielleicht noch mal einmal mehr ein Gespräch führen muss als im Sommer.
Du hast es jetzt selber erlebt. Ist es schwierig, sich an ihn hier zu gewöhnen, oder?
Schnellere Antwort, schnellere
Antwort. Nein, brauche ich nicht schnell antworten. Also
die richtige
ist. Ja, genau. Also, Trainer ist ein sehr, sehr kommunikativer Trainer, aber das ist immer ein zu großer Begriff, finde ich. Der Daniel spricht sehr, sehr viel mit uns und kann uns aber im gleichen Zug auch mal ganz klar Kritik an die Birne werfen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, im offenen Austausch miteinander auch besser zu werden. So kann er uns natürlich in der jeden einzelnen Spielphase nach dem Spiel oder auch während des Spiels uns einfach Dinge mit an die Hand geben, die in dem Moment wichtig sind. Er nimmt einen jetzt nicht unbedingt in den Arm nach dem Spiel, zumindest ist es bei mir noch nicht passiert. Aber das muss er auch nicht, ja. Das ist.
Schieß mal ein Tor.
Ja, wird Zeit. Von daher, er muss nicht unbedingt einen in den Arm nehmen, um trotzdem einen Spieler das Gefühl zu geben, dass jeder Einzelne wichtig ist. Und da kann ich natürlich nur aus meiner Sicht sprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich wichtig bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich auch wertgeschätzt bin in der Mannschaft, aber auch vom Trainerteam. Und ich glaube, da ist der Trainer jemand, der das extremst vorlebt mit dem Trainerteam zusammen. Und ich glaube, das ist auch heutzutage auch wichtig als Trainer, dass du diese Attribute mitbringst.
Wie würdest du deine ersten Wochen und Monate hier zurück in Braunschweig, muss man ja sagen, beschreiben?
Ja, wie würde ich sie beschreiben? Ich fühle mich vom ersten Tag an wohl. Und ich glaube nicht nur ich, sondern meine Familie im Allgemeinen. Klar kenne ich die Region. Ich bin mit 17 damals hier oder mit 16 damals hier zu Darius Scholtisek in die U17 gekommen. Von daher bin ich zur Schule gegangen auch. Und von daher kenne ich die Region, war dann noch lange in Wolfsburg, wo ich Profi werden durfte. Deswegen fühle ich mich von Anfang an hier wohl, weil ich die Region kenne. Ich komme auch nicht von weit von hier. Also aus Wilhelmshaven, das sind 2,5 Stunden, dann ist man in der Heimat. Aber ich glaube, das viel Größere ist, dass der Verein mich sehr gut aufgenommen hat, dass die Mannschaft mich sehr gut aufgenommen hat und ich gerne zur Arbeit gehe und gerne meine Leistung noch optimieren würde. Und das, was der Trainer jetzt natürlich auch gerade gesagt hat mit dem Tor, als Stürmer lebst du von Toren, als Stürmer fühlst du dich auch selbst verpflichtet, ich als Person, auch natürlich dann ganz offen gesagt auch zu treffen, der Mannschaft damit zu helfen. Natürlich weiß ich, dass ich der Mannschaft auf dem Platz immer helfen kann, mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen. Aber am Ende muss der Ball auch einmal über die Linie, damit man dann auch sich einen Lauf erarbeiten kann. Und da arbeite ich aktuell sehr, sehr hart dran. Und da weiß ich, dass die Mannschaft mir absolut den Rücken stärkt, genauso wie das Trainerteam, der Verein im Allgemeinen. Und dann kommen die Tage auch wieder.
Du hast gerade erzählt, du Warst schon mal im Braunschweig? Kannst du dich noch an dein letztes Tor für die Eintracht erinnern? Bei den Profis hat es noch nicht geklappt, aber in der Jugend wirst du irgendwann mal einen reingemacht haben, oder?
Ja, ich habe, glaube ich, 10 Tore geschossen da oder 12 Tore damals, aber ich weiß nicht mehr, gegen wen das letzte war. Nee.
Ihr habt gerade gesagt, ihr wünscht euch natürlich 9 Punkte jetzt bis zur Winterpause, das wünschen sich alle. Was müsst ihr denn besser machen, was muss besser laufen als in den vergangenen Wochen?
Ja, was muss besser laufen? Ich glaube, dass wir einfach weiterhin unsere Basics erstmal auf den Platz bringen müssen. Ja, und das ist immer so einfach gesagt, weil das sich so einfach anhört. Aber ich glaube, dass wir als Mannschaft extremst davon leben, unsere Basics erstmal auf den Platz zu kriegen. Und das heißt, gegen den Ball einfach kompakt zu stehen. Und das ist auch egal, wo wir attackieren, ob wir vorne attackieren, können wir kompakt sein, oder ob wir tiefer stehen, können wir kompakt sein. Und darüber hinaus kriegen wir natürlich oftmals unsere Umschaltmomente, wo wir extrem stark sind, wo aber auch Gegner mittlerweile wissen, dass wir extrem stark sind. Das heißt, auch das verteidigen sie anders mittlerweile als vielleicht gegenüber am Anfang der Saison. Und wir müssen uns weiterentwickeln, einfach in unserer eigenen Art Fußball zu spielen. Aber ich glaube, das ist auch ein normaler Prozess einer Mannschaft, zu schauen, was braucht es in jeweiligen Spielen, was braucht es, an was für eine Dynamik nimmt es an in dem Spielen. Und wir dürfen aber nie unsere Grundtugenden liegen lassen, weil wenn wir diese liegen lassen, wenn wir keine Einsatzbereitschaft zeigen, wenn wir nicht viel laufen, wenn wir nicht viel sprinten, wenn wir nicht intensiv sind, ja, dann haben wir oftmals auch Probleme und dann bekommen wir auch relativ viel auch Angriffe gegen uns und was dann auch zu Torchancen passieren. Und das müssen wir versuchen einzustellen und darüber hinaus unsere Stärken einfach nach vorne auch auszuspielen.
Daniel, ihr habt eine unheimliche Abhängigkeit auch von Rayon Philippe. 9 Tore, dahinter Levi Szabo mit 4. Und dann kommt ganz lange erstmal nichts. Keiner, der mehr als ein Tor gemacht hat. Wie ja, brechenbar macht euch das auch für die Gegner?
Ja, es ist schon ein Faktor, der im Moment sehr, sehr klar raussticht, dass du Levi ist verletzt und Rayon in einer tollen Entwicklung. Bolti hat es gerade gesagt, und trotzdem stellen sich Mannschaften auf uns ein. Sie stellen sich darauf ein, dass wir hervorragend kontern können, dass gerade Rayan dann als Zielspieler natürlich auch immer wieder eine letzte Linie bedroht oder bedrohen kann. Abhängigkeit ist nie gut, wenn du von einer oder zwei Personen abhängig bist. Das ist im Fußball nicht gut, im Privatleben nicht gut und im Beruf wahrscheinlich auch nicht. Deswegen haben wir das Thema auch nochmal nach dem Spiel thematisiert, dass unsere Erwartungshaltung als Trainerteam dann auch an alle drumherum ist, deutlich torgefährlicher zu werden. Das fängt ja mit Standardsituationen an, bei denen Innenverteidiger oder dann auch Sechser Tore machen können. Das zentrale Mittelfeld, wir haben kein einziges Tor aus dem Zentrum. Jetzt haben wir ein bisschen umgestellt, spielen mit zwei eher defensiv orientierteren Sechsern im Vergleich zum letzten Jahr. Und trotzdem sind die beiden auch herzlich eingeladen, aufs Tor zu schießen. Wir haben über die Außen beiden Schienenpositionen. Ich glaube, Fabio Kaufmann, der das jetzt, wie lange gespielt, wie oft gespielt hat? Vier, fünf Mal, ist der Einzige mit einem Tor. Da erwarte ich deutlich mehr Torgefahr. Vorn,
gegen HSV.
Ja, Sancho, genau, Entschuldigung, Sancho hat auch eins gemacht. Da haben wir da 2 Tore. Ja, ist aber auch nicht, wenn du gestern Bielefeld siehst, da schießen beide vor Außenverteidiger im Pokal halt jeweils ein Tor und die kommen weiter. Also man sieht die Wichtigkeit dieser Spieler, gerade wenn du mit einer Fünferkette spielst. Das sind Schienenspieler, das sind Angreifer. Die müssen torgefährlich werden. Und vorne ist es natürlich auch dann eher so auf zwei Schultern. Die eine ist im Moment nicht da, also auf einer Schulter oder auf eine Person irgendwie verteilt. Und das ist nie gut. Das wissen aber auch die Jungs. Und wir arbeiten dran, dass es besser wird. Steht und fällt für mich aber auch insgesamt mit mehr Mut, Polti hat gerade davon gesprochen, natürlich die Basiseigenschaften, gerade in der Defensivstruktur, aber auch die Basiseigenschaften mit Ball. Wir müssen mehr nach vorne denken, wir dürfen nicht immer nur das Risiko sehen, sondern wir müssen die Chance sehen, wir müssen auch mehr Ebenen mal überspielen, wir müssen auch mal noch mal mehr Bälle in die Tiefe spielen, um mehr Spieler auch in die gegnerische Box zu bekommen. Das sind alles so Themen, die, glaube ich, dann auch zur Folge haben, wenn wir das über einen längeren Zeitraum jetzt auch schaffen, dass wir dann auch mehr Spieler haben werden, die mehr Tore schießen. Das hat man im letzten Jahr ja auch gesehen, und wird für mich auch dann ein absolutes Produkt dessen sein.
Rayon ragt seit einem guten Jahr heraus. Dass der schwer zu halten sein wird, ist, glaube ich,
Fakt, vielleicht die Frage an euch beide, wo seht ihr ihn denn in 3 Jahren?
Oh, ich hoffe nur das Beste für ihn, für uns auch. Ich hoffe, dass es ein Spieler ist, der das, was wir auch brauchen, der uns einen Transfererlös dann irgendwann bringen wird und hier auch einen wichtigen Schritt einfach in seiner Entwicklung gemacht hat. Ich glaube, dass er auf Strecke nicht zu halten sein wird. Das weiß jeder, der hier im Raum ist. Und trotzdem tue ich mich schwer damit, jetzt zu weit in die Zukunft zu gucken, weil ich bin jetzt 15 Jahre Trainer, ich habe Spieler gesehen, von denen hast du gedacht, die landen in der Bundesliga und die sind in der Oberliga gelandet. Ich habe Spieler gesehen, die von den Fähigkeiten her deutlich weniger mitgebracht haben, aber einfach so eine Einstellung, so einen Willen, so eine Mentalität, eine Gier, eine Leidenschaft mitgebracht haben, dass sie alles aus dem Weg geräumt haben und an den besseren Spielern vorbeigegangen sind. Und diese Entwicklung geht halt in beide Richtungen. Wenn Rayan so bleibt, wie er jetzt ist, dann glaube ich schon, dass er in einer der ersten Ligen der Top 5 in Europa spielen wird.
Polti, du hast mit vielen Leuten zusammengespielt, auch mit vielen Stürmern, die einiges an Toren gemacht haben, hast du auch selber viel gemacht. Wo siehst du ihn?
Ja, ich kann eigentlich das, was Daniel gesagt hat, nur bestätigen. Ja, ich glaube, es liegt am Ende des Tages an ihm selbst. Ich glaube, wir können ihn alle und wir würden ihn sicherlich alle das Beste wünschen. Und ich glaube auch, dass er die Top 5 angreift und auch da landen wird. Aber am Ende des Tages liegt es an ihm selbst. Also wie viel investiert er weiterhin, um genau dorthin zu kommen? Bleibt er auf dieser Welle, arbeitet er hart und dann kann er da auch ohne Probleme hinkommen. Aber nur das Hinkommen reicht halt auch nicht. Auch dann musst du weiter hart arbeiten. Deswegen kann er es wahrscheinlich am besten nur selbst beantworten. Ich würde es ihm wünschen, weil er einfach ein absolut feiner Kerl ist. Wenn man ihn im Training beobachtet und klar, das Spiel ist oftmals das, was die Öffentlichkeit sieht, aber wenn man ihn im Training trainieren sieht, mit was für einer Überzeugung er in seinen Aktionen einfach wirklich auch Dinge durchspielt, dann ist das schon enorm und dann kommen diese Tore, die am Ende das Endprodukt wahrscheinlich sind, das, was die Öffentlichkeit auch sieht, wahrscheinlich das Letzte in der Kette, aber er arbeitet auch so enorm für die Mannschaft und das ist halt etwas, was sie momentan auch für uns dann halt so wichtig macht.
Und vielleicht noch kurz da eingehakt, weil ich das gerade so ein bisschen vergessen hatte, dass ein Weg irgendwann vielleicht mal woanders hingeht, heißt nicht, der Junge identifiziert sich hier mit dieser Nummer brutal und gibt einfach jeden Tag alles für sich selbst, für das Team und für diesen Verein. Und ich glaube, deswegen gönnt man ihm dann, wenn es so kommt, auch so einen Schritt. Aber es braucht niemand Angst haben, dass der jetzt abgelenkt ist oder dass der andere Vereine irgendwo im Kopf hat und nicht mehr hier bei der Sache ist. Was er jeden Tag investiert, daran besser zu werden, ist herausragend und außergewöhnlich.
Den Eindruck hatten wir auch. Wir haben ja neulich mal mit ihm gesprochen. Unser erstes dreisprachiges Interview, oder?
Das war
Französisch, Deutsch und Englisch, ohne Französisch zu sprechen übrigens.
Ja.
Das war
KI macht's möglich.
Die KI macht's möglich. Aber Polti, wer war der beste Sturmpartner, mit dem du hier zusammengespielt hast?
Das ist eine gute Frage. Ich würde einfach, weil er es auch so ein bisschen einfach an der ersten Station, meiner ersten Profistation war, ist es wahrscheinlich Edin Džeko. Einfach, weil er war nie so der, ich sag mal, er hat eine sehr, sehr starke Technik, ja. Aber du hast nicht gedacht, okay, der hat so eine Technik wie Grafit zum Beispiel, damals auch bei Wolfsburg. Der einfach schon das in die Wiege gelegt bekommen hat, dadurch, dass er Brasilianer war und so weiter. Sondern Edin hat einfach so extrem viel im Kraftraum gearbeitet, dass der quasi, wo ich mir eigentlich gedacht habe, der musste vor dem Training schon das Trikot wechseln oder das T-Shirt wechseln, der war so durchgeschwitzt, dass er, wo ich mir dachte, wie kann der jetzt überhaupt noch trainieren? Und das hast du halt in seiner ganzen Spielweise gesehen und bis heute ja auch noch siehst du das auf Top-Niveau. Ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, 39 und spielt immer noch auf Top-Niveau und das kommt halt nicht von ungefähr, wenn du weißt, wo ich am Anfang meiner Karriere war, eher noch im guten Fußballeralter, anscheinend ja immer noch im guten Fußballeralter, halt hart dafür gearbeitet hat. Deswegen ist es auch ein Grund, wo ich so ein bisschen zu ihm aufschaue. und wahrscheinlich mit der beste Sturmpartner dann gewesen ist.
Hast du deine eigene Arbeitsmoral und vielleicht auch dein Lebensstil, Stichwort Ernährung, Kraftraum und sowas, dadurch auch ein Stück weit geändert? Hast du da was abgeguckt?
Ja, also mein Lebensstil ist jetzt nie so gewesen, dass ich viel im Kraftraum war. Das ist, ich habe eine große Statur, ich bin auch gut gebaut und so weiter. Habe auch viel Kraft. Wie bitte?
100 Kilo, oder?
Nein, immer noch keine 100 Kilo. Ich wiege 96, jetzt wissen wir es.
Das darfst du hier nicht sagen.
Alles gut, steht sowieso überall. Von daher, ich war nie viel im Kraftraum, weil ich eher immer diese Stabilität gebraucht habe. Ich habe immer eher die Rumpfstabilität, die Stabi-Übungen gebraucht, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich Kraftübungen mache und zu viel Kraftübungen mache, dass ich zu unbeweglich werde im Oberkörper. Ich habe das in England gemerkt, da waren wir 3-4 Mal im Kraftraum, als ich dort gespielt habe die Woche, und da war ich über den 100 Kilo und war aber auch trotzdem muskulös und hatte wenig Fett, aber ich habe mich langsam und unbeweglich gefühlt, und das entwickelst du natürlich mit der Zeit. Ich bin jetzt seit 2018 auch Pesketarier, das heißt, ich esse Fisch, aber kein Fleisch. Das hat sicherlich auch nochmal meinen Körper optimiert. Im Großen und Ganzen, nach meiner großen Achillessehnenverletzung, habe ich einfach versucht, okay, auf alles gehört, viel auch mit Medizinern gesprochen, mit Ärzten gesprochen, um meinen Körper einfach nochmal zu optimieren. Aber ob das jetzt mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, weiß ich auch nicht, weil ich auch bis 2018 relativ erfolgreich war. Ich habe es nur versucht, für mich selber zu entwickeln, meinen eigenen Stil zu entwickeln, meinen Körper noch mehr oder noch mehr zu optimieren einfach.
Lars, willst du mal übernehmen?
Gerne, ich habe ein bisschen vorsortiert. Seid ihr schon ein bisschen aufgeregt?
Ja.
Dann so, das fangen wir doch erstmal soft an. Wie hat sich für euch das Derby angefühlt? Das will Niklas wissen.
Du kannst gerne anfangen.
Ja, okay, ich fange an. Also erstmal hat es sich schön angefühlt, weil wir gewonnen haben. Und da ist mir auch, mag man vielleicht nicht gerne hören, egal wer der Gegner ist, in dem Moment versüßt es einfach einen noch den Tag, wenn man weiß, man hat das Derby gewonnen, weil man natürlich auch weiß, wie wichtig es für die Region ist, wie wichtig es für die Stadt ist, solch ein Derby so zu spielen, wie wir es gespielt haben, mit der absoluten Überzeugung, das Spiel am Ende des Tages zu gewinnen. Und den Zuschauern, den Fans und allen Mitgliedern einfach auch etwas zurückzugeben der Region. Und ja, ich glaube, man hat es an dem Tag gemerkt, dass uns natürlich auch diese besonderen Ereignisse, die einfach an dem Tag auch gegeben waren, sicherlich anders waren als sonst. Aber wir es als Mannschaft, als Verein trotzdem gut angenommen haben und am Ende auch den Lohn dafür von allen Zuschauern, von der Region im Nachgang auch bekommen haben. Und das, ja, da sind wir natürlich dann am Ende des Tages auch stolz drauf. Aber da kann auch jeder einzelne Supporter von Eintracht stolz drauf sein.
Ja, meine Geschichte hier ist ja so ein bisschen mit dem Derby letztes Jahr da in so 60 Kilometer weiter westlich da angefangen, wo ich ja das erste Mal auch live vor Ort das mitbekommen habe, was es für die Menschen, ja nicht nur hier, sondern natürlich auch drüben da irgendwo bedeutet. Und dann war dieses Rückspiel ja letztes Jahr irgendwie, was total komisch war. Also es war für mich, ich habe es irgendwann mal meiner Frau gesagt, so die Woche davor, die war so, jetzt reden wir von Druck, die war so mit Druck irgendwo behaftet. Es ging ja gar nicht um Fußball, es ging nur um Nebenkriegsschauplätze rechts und links davon. Es hat sich im Stadion total beklemmt angefühlt. Du spielst 0-0. Wir halten die Klasse, und jetzt war es ja für mich dieser erste richtige Derby-Moment mit Fußball. Ja. Mit dem, was auf dem Platz, was uns alle so fasziniert. Ja, 22 Spieler und ein kleiner Ball. Und ja, wir haben es total verdient gewonnen. Das ist auch nochmal 10-mal besser, als das irgendwie glücklich zu gewinnen. Wir haben es total verdient gewonnen, und es bedeutet euch oder den Leuten hier viel, aber es bedeutet uns auch viel. Also wenn du danach gesehen hast, was in der Kabine los war, wenn du gesehen hast, wie die Jungs gestrahlt haben, wie wir alle gestrahlt haben im Trainerteam, wie sich die Leute, die Menschen einfach gefreut haben, dass sie dieses Spiel sportlich gewonnen haben. Es war ein besonderer Moment bisher in diesen 13 Monaten, die ich jetzt hier bin.
Seid ihr denn danach auch nochmal? Danach noch mal richtig schön steil gegangen?
Einige, ja. Also wahrscheinlich nicht jeder, aber einige. Zu Recht auch. Also einfach, das ist Feste soll man feiern, wie sie kommen. Und es war sicherlich an dem Tag ein Fest, ja.
Ja, das Problem ist ja viel zu wenig ja eigentlich von euch. Also
vielleicht.
Die Mannschaften verlieren das ja.
Ja, wir hatten Training nächsten Tag.
Das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Ja, also wir waren ja auch unterwegs. Also.
Also du hättest dir gewünscht, dass die Mannschaft noch...
Ja, ich kenne es ja auch. Ich meine, Poldi kommt ja auch aus einer anderen Generation noch. Ich ja auch. Bin ja noch ein paar Jährchen älter. Bei uns hat man Siege gefeiert. Da ist man halt in die Stadt gegangen, in eine Kneipe. Und dann hat man sich ein paar Bier oder was auch immer reingeknallt. So, und ja, das haben wir im Trainerteam halt auch gemacht. Aber irgendwie waren keine Spieler da.
Aber ist das nicht auch ein Stück weit schade, dass das so ein bisschen der Generation vielleicht abgeht, dieses gemeinsame Feiern, dieses dann vielleicht eher auf Social Media sich auch feiern lassen?
Ja, aber es du hast schon angesetzt, ne? Wollte schon mal sagen. Ich glaube, es ist halt einfach die Generation auch. Es hat sich halt leider alles ein bisschen verändert. Ja, wir kennen es noch so, ich kenne es noch so. Mir ist es auch wichtig. Ich werde das nicht verändern können, dass sich Mannschaften entwickeln und dass wahrscheinlich jeder dann irgendwie in seine Richtung geht und das Ding dann eher an seinem Handy vielleicht auch feiert. Das gehört ja auch mittlerweile dazu. Ja, im Trainerteam sind wir halt aus einer anderen Generation und das macht dann einfach nur noch Spaß. Also das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Das werde ich hoffentlich in 10 Jahren noch genauso machen, dass wenn es einen schönen Moment gibt im sportlichen oder privaten Bereich, dass man das einfach auch mit den Lieben um sich rum feiern muss.
Aber nach dem ersten? Nach deinem ersten Derby, bei dem du in Hannover noch auf der Tribüne gesessen hast, das war jetzt nicht gerade ein Spitzenspiel, hast du dir danach gedacht, oh Gott, was tue ich mir da an?
Ja, so offen und ehrlich muss ich sein. Also natürlich habe ich gedacht, boah, was habe ich jetzt gemacht? Aber das war ja auch so ein Moment, die Mannschaft total am Boden, gar keine Struktur, der Fitzer hat das probiert da in 2 Spielen. Dem kannst du ja auch gar keinen Vorwurf machen. Der hat sich da in Wind gestellt. Aber der ganze Verein war ja nicht gefestigt. Also das hast du ja auf dem Platz gesehen, aber das hast du auch drumherum gesehen. Und immer, wenn etwas nicht funktioniert, dann gibt es ja auch Chancen. Und das habe ich dann versucht auch zu sehen mit Andreas Zimmermann und mit meinem Trainerteam dann. Dass wir halt die Chancen gesehen haben und dass wir halt gesehen haben, was für eine Power, was für eine Wucht in diesem Verein steckt und dass wir, glaube ich, auch durch gezielte Veränderungen es einfach schaffen können, wieder konkurrenzfähig zu sein. Dass das natürlich dann nachher mit dem Klassenerhalt 2 Spieltage oder zwei Spieltage vor Schluss endet, das war ja nicht abzusehen. Aber wir haben unheimlich viel investiert, jeden Tag in diesem Jahr. Diese Gruppe hat unheimlich viel investiert und hat sich das auch absolut verdient. Und klar war das eine Wunschvorstellung, aber wir haben die Chancen halt irgendwie in den Vordergrund gestellt und auch dran geglaubt, das muss man auch sagen. Wir haben jeden Tag dran geglaubt.
So, Jungs, finde ich schön, dass ihr auf eine Zuschauerfrage gleich erstmal 4 eigene raushaut.
Entschuldigung. So.
Aber ich glaube, die Jungs und Mädels wollen ja auch noch ein bisschen was loswerden. Deswegen erhöhen wir jetzt mal ein bisschen das Tempo und die Schlagzahl. Euer Lieblingsmoment mit der Eintracht, fragt Antonia.
Das Derby.
Ja, Klassenerhalt stelle ich drüber. Wien Wiesbaden.
Boah, den Namen kann ich leider nicht lesen, aber das Sportleridol außerhalb vom Fußball.
Ui. Michael Jordan.
Ich bin ein absoluter Formel-1-Fan, deswegen würde ich sagen Michael Schumacher.
Polti, du kannst gleich weitermachen. Erik will wissen, wer war denn dein schwierigster Gegenspieler aller Zeiten?
Auch schwer. Ich würde sagen, Mats Hummels zu Bayern-Zeiten.
Da ging gar nichts, oder was?
Nee. Mit Jerome Boateng hinten zusammen war... Feierabend.
Das ist noch nett ausgedrückt.
Andreas will wissen, hallo Sebastian, wann poltert es denn bei dir?
Ich hoffe, so schnell wie möglich, Andreas.
Jasper, 9 Jahre, möchte wissen, wie reagiert ihr denn auf so viele Verletzte?
Gute Frage, Jasper. Ja, also wie reagieren wir drauf? Natürlich ist es ist keine einfache Situation. Erste Reaktion darauf ist natürlich auch wieder eine Quantität im Training irgendwie zu gewährleisten. Das heißt, du hast nicht irgendwie nur 1, 2 Jugendspieler dann auch mit im Training, sondern dann 4, 5. Ich finde, die machen es auch sehr, sehr gut. Es sind gute Jungs dabei, die du vielleicht in so einem Moment dann auch mal noch mal mehr kennenlernst. Und auch, ja, die dann schon ihre Qualitäten jetzt auch so im Training immer zeigen. Und natürlich musst du dir dann auch Dinge überlegen, wie kannst du vielleicht die eine oder andere Verletzung intern dann nochmal auffangen, musst du vielleicht nochmal was umbauen. Fabio Kaufmann ist ja auch so ein Thema, so dieses, ich habe es ja immer gesagt, dieses Chamäleon, der macht ja alles, quatscht natürlich auch viel, aber der macht ja irgendwie alles und kann alles und den kannst du ja gefühlt auch
ins Tor stellen.
Ich wollte es jetzt kurz verkniffen, das zu sagen. Ich wollte es eigentlich sagen, ja. Den kannst du ja überall hinstellen, so. Aber müssen halt ein bisschen einfallsreich auch sein in so einer Phase. Und manchmal, das weiß ich jetzt auch aus den 15 Jahren, manchmal kommt dann auch so die eine andere Idee dabei raus, die vielleicht dann auch länger hält, als man sie in dem Moment für notwendig erachtet.
Axel will wissen, was fehlt Max Marie zu mehr Einsatzzeiten?
Ja, er war auch länger verletzt, krank. Davor die Phase war sehr gut. Die Phase mit dem Schlag auf den Knöchel abgekriegt, das hat länger gedauert, ein bisschen kränklich gewesen, hat ein bisschen rausgebracht aus dem Rhythmus. So. Danach hast du schon gemerkt, so, dass er nicht ganz so frisch und auch gut trainiert hat wie in der Phase davor. Aber auch er ist jetzt wieder Woche für Woche auf einem besseren Weg und wird definitiv jetzt auch in den kommenden Wochen Einsatzzeiten bekommen, in denen er zeigen kann, dass er auch vielleicht dann auch in die erste Elf.
Hat er denn seine Schüchternheit so ein bisschen abgelegt? Ich kann mich an sein erstes Interview erinnern, da wurde er, glaube ich, von sämtlichen Mitspielern erstmal angefasst während des Gesprächs, gebufft, geschubst.
Die kannst du doch besser beantworten. Also mir gegenüber ist er immer noch schüchtern, aber das ist auch okay in der Beziehung Trainer-Spieler manchmal, aber...
Also ich finde nicht jetzt unbedingt, dass er schüchtern ist. Ja, also es gibt deutlich schüchternere Spieler. Ist auch, glaube ich, normal, dass jüngere Spieler sich eher an die Jüngeren halten in der Gruppe. Von daher bin ich, auch wenn ich noch relativ jung geschätzt wurde von den Kindern vorhin, aber bin ich da eher in der älteren Gruppe und am Kaffee trinken am Morgen. Aber ich finde Max jetzt nicht wirklich schüchtern. Also vielleicht im Umgang mit den Medien, das weiß ich nicht, aber jetzt in der Gruppe würde ich das nicht sagen.
Frage von Tim an Daniel. Warum traust du dich nicht, die U23-Spieler reinzuhauen?
Ach, das. Warum traue ich mich nicht? Ich finde, nicht trauen ist nicht das richtige Wort, sondern auch da muss man ja Unterschiede machen. Wir haben jetzt 5 Spieler irgendwie mit drin und natürlich wird es auch jetzt Momente geben, wo der ein oder andere dann mal reinschnuppern wird, auch mal ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Aber ich glaube, dass man so eine Frage oder eine Antwort nicht pauschalisieren kann, weil nicht alle auf einem Niveau sind. Da muss man auch Unterschiede machen. Die Jungs haben letztes Jahr in der Landesliga noch gekickt. So, wir sind noch vielleicht auch dann noch nicht so weit wie andere Vereine. Wir sind jetzt in die Oberliga aufgestiegen. Da ist es, glaube ich, auch eine gute Entwicklung insgesamt zu sehen dieser Jungs. Aber das ist dann schon zweite Liga auch noch. Das ist schon noch ein Unterschied. Und ich glaube, dass man da auch nicht immer jedem jungen Spieler irgendwo gerecht wird, wenn man ihn dann auch zu früh bringt, sondern der richtige Moment muss da sein. Es muss dann auch ein bisschen so von der Position auch einfach passen. Und die Leistung der Jungs im Training muss natürlich auch die Basis dafür sein, dass sie dann Minuten bekommen werden.
Wir bleiben beim Thema Wechseln. Michael will wissen, Wechselperiode, zweite Halbzeit. Welches ist das Hauptmotiv beim Festlegen des Zeitpunktes zwischen der 60. und der 75. Minute?
Schöne Frage.
Ich musste sie auch ganz vorlesen, sonst wäre es, glaube ich...
Das Hauptmotiv. Das Hauptmotiv, ja. Gefühl?
Ich glaube, jetzt kommt deine Lieblingsfrage.
Aber stopp, ich würde dazu nochmal fragen. In der Spielvorbereitung auch, wie sehr choreografiert ihr auch Wechsel durch? Also Spielsituation A, wie reagieren wir da? Spielsituation B, was machen wir da? Wie sehr ist das schon in einem Matchplan vorgeschrieben?
Ja, ist drin, aber kannst du meist nach 20 Minuten alles über den Haufen werfen, weil der eine funktioniert, der andere nicht. Dann hat der gelb, du musst wieder da wechseln, dann bringst du den da, den wolltest du woanders bringen. Kannst vorher alles an der Tafel durchgehen. Wir haben, auch wenn man es vielleicht nicht immer sieht, schon immer einen Plan für alles auch. Und dann ist Fußball ein mit der dynamischste Sport auf der Welt. Also wir haben keinen Start-Stopp. Wir haben nicht die Pausen, die ja, der Basketball hat, der Football hat. Sondern bei uns ist alles dynamisch und wir wissen das auch. Manchmal nimmst du dir einen Wechsel vor, du kommunizierst Richtung Athletiktrainer und in diesen 3-4 Minuten passiert auf dem Platz was. Der Spieler kommt wieder ganz anders rein, hat wieder 2-3 gewonnene Zweikämpfe, hat 2 Torabschlüsse, schießt ein Tor. Das kann wieder alles verändern. Also es ist spannend. Was unheimlich viel Spaß macht, aber du kannst dir jeden Plan vorher noch so gut überlegen. Manchmal kannst du ihn direkt in die Tonne kloppen.
Warum nicht mal 4-2-3-1?
Weil es mir zu einfach ist. Haben ja auch alle geschrien nach den 4 Spielen, umstellen auf Viererkette und dann haben wir es ja auch geschafft, wieder mit der Fünferkette rauszukommen. Ich glaube, dass das Thema einfach viel zu hoch gehangen wird. Fußball ist für mich nicht Systematik, sondern ich stelle nach Systematiken. Also natürlich musst du eine Systematik finden mit und gegen den Ball, die deinen Spielertypen ja auch gerecht wird, die du in der Mannschaft hast. Und wir, glaube ich, sind auf Strecke mit diesem System bisher sehr, sehr gut gefahren. Wenn du jetzt die, was haben wir jetzt zusammen irgendwie seit November, 36 Spiele oder so? Ja, ihr seid ja so Freaks, was das betrifft. 36 Spiele, 47 Punkte oder so. Also, warum soll ich Dinge über den Haufen werfen, die jetzt auch über mehr als ein...
The best New Year's deals are happening now at Tanger Outlets. Celebrate with up to 70% off savings from Nike Factory Store, Coach, Michael Kors, Under Armour, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. From activewear to accessories, beauty and apparel, find everything you're looking for to kickstart the new year. The clock is ticking. Hurry into Tanger Outlets to save more. Hundreds of brands... Unbeatable value. Plan your trip at tanger.com.
Ja, relativ vernünftig funktioniert haben. Ich verschließe mich davon nicht, keineswegs. Aber Spiel zum 4-2-3-1 brauchst du auch wieder einen Tick andere Spielertypen. Du brauchst andere Außenverteidiger. Und das macht es dann auch manchmal, gerade in so einer personellen Situation wie jetzt, auch nicht ganz einfach.
Welches ist deine Lieblingsformation?
Ich muss da mittlerweile, am Anfang der Karriere hätte ich wahrscheinlich 4-3-3 gesagt. Es war immer ein System, was ich gemocht habe. Habe immer viele Flanken von den Außenspielern bekommen. Mittlerweile in den letzten Jahren ist das Spiel ist viel zu dynamisch, weil du auf dem Platz auch ganz andere Positionen in ganz anderen Räumen teilweise mal belaufen musst, wo du teilweise im 4-2-3-1 stehst. Dann stehst du auf einmal wieder mit einer Fünferkette hinten auf einer Linie, dann vielleicht nicht. Dann bist du auf einmal mit 2 Stürmern vorne auf der letzten Kette, dann vielleicht mit 3 oder mit 4 sogar manchmal. Deswegen, Fußball ist mittlerweile so dynamisch geworden, dass ich glaube, dass man während des Spiels, wenn man wirklich ins Detail guckt, gar nicht immer dieses System spielt, sondern oftmals auch vielleicht gerade ein anderes System in gewissen einzelnen Spielphasen spielt. Und ich glaube auch, dass es dahin geht, dass jeder einzelne Spieler, der aus den NLZs kommt, dass es gar nicht mehr Richtung Formationen geht, sondern eher um Räume zu besetzen geht und dass die Spieler dahingehend auch ganz anders geschult und intelligent oder eine ganz andere Intelligenz mit an die Hand bekommen, als das sicherlich zu Zeiten war, wo ich Profi geworden bin.
Daniel, was sind die Gründe für eure Auswärtsschwäche?
Wenn ich die hätte, dann hätte ich schon eine Lösung dafür gefunden. Ja, grundsätzlich, glaube ich, fühlst du dich in deinem eigenen Stadion immer wohler als auswärts. Du hast halt dann deutlich über 20.000 eigene Fans im Rücken. Du hast eine andere Atmosphäre, weil es natürlich deine eigene Kabine ist, weil du weißt, und das haben wir uns halt auch im November irgendwie so auf die Fahne geschrieben, dass wir zu Hause sehr, sehr unangenehm sein wollen und dass wir einfach eine richtig gute Heimbilanz haben möchten. Das haben wir im letzten Jahr geschafft und die haben wir dieses Jahr jetzt auch wieder dann auch nach den ersten beiden Niederlagen hinbekommen. Das ist mal die Basis. Auswärts, glaube ich, fehlt aktuell nicht mehr ganz so viel oder nicht so viel, um auch dort mal zu gewinnen. Wir haben es ja letztes Jahr dann auch geschafft, irgendwie in Wien-Wiesbaden, was ja, glaube ich, der 16. Spieltag, das erste Auswärtsspiel zu gewinnen. Da war das Geschrei ja auch überall schon groß. Ja, jetzt haben wir auch noch zweimal die Möglichkeit, das zu schaffen. Warum soll es uns jetzt nicht auch gelingen, ähnlich wie im letzten Jahr, einen späten Auswärtssieg erstmal einzufahren? Und dann hat man ja auch gesehen, ist ja wie mit dem Tor. Wenn der Polti jetzt einmal trifft, dann wird er auch ein zweites und drittes Mal treffen. Wenn du ein Auswärtsspiel gewinnst, dann glaube ich, ist das auch wieder so eine Kettenreaktion. Wir haben letztes Jahr dann ja auch den ersten Spieltag wieder in Kiel gewonnen und so. Ich glaube, dass wir einmal diesen Brustlöser brauchen, um dann auswärts auch deutlich mehr Punkte einzufahren.
Letzter Fragenblock steht so ein bisschen unter der Überschrift Zukunft. Was ist die langfristige Planung auf der Torwartposition?
Falscher Ansprechpartner bin ich hier. Ich glaube, wir tun gut daran, im Hier und Jetzt zu bewerten. Wir haben eine Veränderung da vorgenommen, die, glaube ich, auch der Mannschaft jetzt erstmal gut getan hat. Das meine ich aber eher auf Marco jetzt bezogen. Mir geht das ein bisschen zu sehr auch in Richtung Kritik an Lenny immer. Sondern meine Aufgabe ist natürlich, Entscheidungen zu treffen. Und die habe ich getroffen, weil ich gemerkt habe, dass die Mannschaft auch mit Marco dann auch ein, zwei gute Spiele hatte und sich da wohlgefühlt hat. Und jetzt geht es für ihn erstmal darum, diese Situation auch zu bestätigen. Und alles, was dann kommt, das werden wir dann entscheiden. Aber zu weit jetzt nach vorne zu blicken im Fußball auf der Position macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn.
Bodo will wissen, wie viel Transfererlös erzielt Rayon Philippe? Und darunter steht noch, und was bekommt er davon ab?
Wieder falscher Ansprechpartner. Und ich kenne den Vertrag nicht, also kann ich da auch gar nichts zu sagen, will ich auch nicht. Keine Ahnung. Also.
Wollte, hast du schon mal von der.
Ja, ich muss das ein bisschen so aufräumen. Also ich weiß nicht, ich spiele selber gern Fußballmanager, ne? Also das kommt dazu. Und Verträge sind immer individuell und sicherlich versucht der Verein das Maximalste an Erlös rauszuholen. Aber ob ein Spieler immer Selbstbeteiligung da drin hat oder auch nicht, oder auch die Berater, wenn man ja auch mal Berater über sehr, sehr kritisch ist, am Ende des Tages finde ich das immer, also wird zu hoch gehangen in meinen Augen. Ja, es ist, am Ende geht es darum um den Spieler, es geht vor allen Dingen um den Menschen. Und das ist, Rayon bringt seit über einem Jahr sehr, sehr tolle Leistung und fügt diese Leistung in eine Mannschaft, in einen Verein ein, dass der Verein auch erfolgreich ist. Und da ist mir auch alles andere egal, sage ich ehrlich. Also das ist, ob der Spieler jetzt einen Euro mehr bekommt oder einen Euro weniger. Ich glaube, wir sind allgemein privilegiert, in Fußballer sein zu dürfen. Das hatte ich vorhin mal erwähnt, so ansatzweise. Und dann ist es auch egal in meinen Augen, ob er einen Euro mehr kriegt, ob er 2 Euro mehr kriegt, ob der Berater 50.000 Euro mehr kriegt oder weniger. Am Ende des Tages geht es um den Menschen und geht es um die Familie, den nächsten Schritt zu gehen. Und nochmal, das Rayon hat sich das verdient, wenn es irgendwann so weit kommt.
Gab es denn mal ein Angebot, das du angenommen hast und in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, bereut hast?
Nein, ich habe keinen meiner Schritte, also jetzt auf meine eigene Karriere, nein, ich habe keinen einzigen Schritt bereut und sitze hier auch heute mit der absoluten Überzeugung, mir alles in meiner Karriere hart erarbeitet zu haben. Ja, ich habe natürlich Talente in die Wiege gelegt bekommen und ich war jetzt aber nie der filigranste Techniker, ja, und ich musste mir alles hart erarbeiten, gerade nachdem ich in der U14 noch selber im Tor gestanden habe bei Werder Bremen und dann in der U15 meine erste Saison draußen gespielt habe, viele Tore geschossen habe und ein Jahr später Jumbo, liebe Grüße, quasi auf mich aufmerksam geworden ist und mich hier nach Braunschweig geholt hat, in meiner zweiten Saison als Spieler. Ich glaube, allein aus diesem Grund zeigt es einfach immer wieder, dass man sich Dinge hart erarbeiten kann, auch egal in welchem Alter. Man hat es ja vor kurzem sogar erst gesehen, dass bei Karlsruhe, glaube ich, jemand mit 37 noch sein erstes Profispiel gemacht hat. Ich glaube, der vorher nicht ansatzweise im Profifußball irgendwo aufzufinden war. Und es ist nie zu spät. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste zu sagen. Und harte Arbeit wird immer belohnt. Und in meinen Augen schlägt auch Mentalität immer Qualität, weil ich selber so gestrickt bin.
Daniel, wem von uns wirst du denn diese Saison noch zum Profidebüt verhelfen?
Position?
Egal, überall. Wir sind wie Fabio Kaufmann, alle Chamäleons. Und wir brauchen auch lange vorm Spiegel.
Dann Tobi.
Gut, okay.
Kann man ruhig applaudieren kurz.
Ja, Leo hat uns ja mal bei Jens Hertel als Dreierkette ins Gespräch gebracht, aber...
Wäre auch nicht schlechter gewesen.
Ja, danke. Letzte Zuschauerfrage geht an Daniel und beginnt mit einem Danke für den Klassenerhalt und den Derby-Sieg von André.
Gerne.
Und die Fragen sind dann, was ist deine Vision von Eintracht? Wo möchtest du mit uns hin und welches Potenzial siehst du?
Ich glaube, dass wir aktuell in genau der richtigen Liga spielen. Es macht auch keinen Sinn, aus meiner Sicht, sich mit was anderem zu beschäftigen. Wenn man diese zweite Liga sieht, ist ja eine unfassbare Liga mittlerweile. Es ist eine bessere Liga als die erste. Von den Vereinen, von der Tradition, von den Stadien. Ich glaube, dass wir da genau dem richtigen Platz sind. Ort, Platz, könnte es ein bisschen nach oben gehen. Was den Tabellenplatz betrifft, nein. Wir wollen, erstmal war es wichtig, letztes Jahr diesen ja nicht für möglich geglaubten Klassenerhalt zu schaffen. Und jetzt geht es darum, in dieser Liga zu bleiben und sich einen Platz dann auch zu erarbeiten, der natürlich im Optimalfall nicht immer mit dem ganzen Schlamassel da unten irgendwie zusammenhängt. Das ist eine Herkulesaufgabe, das ist im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten, wenn man die anderen Vereine dann sind die einfach ganz anders nochmal aufgestellt als wir, ist das eine riesen Herausforderung und der wollen wir uns stellen und ich glaube, dass es auch gute Beispiele im deutschen Profifußball in der zweiten Liga gibt, die dann mit einer Entwicklung, mit Kontinuität auf wichtigen Positionen gezeigt haben, wohin sich sowas entwickeln kann, wenn wir das Thema Heidenheim nehmen. Wenn wir jetzt von Paderborn sprechen, Tabellenführer, eine Entwicklung der letzten 4 Jahre mit einem Trainer, mit ganz wenig Veränderungen im sportlichen Bereich darüber. So, das sind alles so Dinge, warum sollen wir nicht auch irgendwann da sein? Aber wir sind jetzt nochmal, wir stehen vor einer großen Herausforderung, in dieser Liga zu bleiben und haben jetzt über 40 Transferbewegungen gemacht im Sommer, was eine riesen Herausforderung war, um uns auch für die Zukunft ein bisschen anders aufzustellen, um ein bisschen langfristiger zu denken, um nicht immer so vor ganz, ganz schwierigen Herausforderungen zu stehen, was dann den Sommer betrifft, um dann nicht wieder 4, 5 Stammspieler ablösefrei zu verlieren, wie jetzt im Sommer. Das ist ja, kann man sagen, Wahnsinn, dass du 4 deiner Stammspieler einfach hast gehen lassen müssen, ohne 1 Euro dafür zu bekommen. Und das müssen wir jetzt einfach verändern. Und ich glaube, dass dieser Standort hier herausragend viel Potenzial mitbringt. Wir haben unheimlich viel Tradition, aber auch viel Begeisterungsfähigkeit bei den Leuten in und um den Verein haben. Und gibt schon, glaube ich, auch Dinge, die man dann irgendwann mal langfristig angreifen kann.
Wolti, wie bewertest du es, auch die Zukunft?
Ja, ich finde auch immer, dass man den Moment annehmen muss, erstmal so, wie er ist. Ich bin auch immer ein Freund davon, natürlich weitestgehend auch Ziele zu haben, die ein bisschen in der Ferne sind. Aber ich bin auch ein Realitätsmensch und die Realität ist einfach aktuell zu versuchen, so schnell wie möglich unseren Klassenerhalt zu schaffen und nicht in dieses Fahrwasser zu geraten, dass man irgendwann mit dem Rücken zur Wand steht, vielleicht extremst gesagt, so wie es die letzte Saison war. Und ich glaube, dann darüber hinaus auch weiterhin sich zu entwickeln, als Einzelner, ich persönlich, aber auch in der Mannschaft und verschiedene Spielphasen, verschiedene Momente auch als Mannschaft, als Verein anzunehmen, egal was dann auch in dem Moment kommt. Und das alleroberste Ziel ist immer der Klassenerhalt, jetzt zumindest das Ziel, weil wir das als Ziel ausgesprochen haben. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Klassenerhalt so schnell wie möglich kommt. Und das ist aber mit harter Arbeit verbunden. Grundsätzlich sehe ich den Standort hier mit Eintracht in Braunschweig einfach als sehr, sehr guten da. Ich weiß, dass hier schon Bundesliga-Fußball gespielt wurde. Aber nochmal, ich bin in der Realität und ich weiß, dass wir hart dafür arbeiten müssen, um in dieser Liga auch zu bleiben. Weil diese Liga einfach extrem hart ist, hart geworden ist mit den ganzen Traditionsmannschaften. Wir hatten das vorhin mal kurz hinter den Kulissen mit der Tradition allgemein in Deutschland, auch was man sieht in der dritten Liga, was für Vereine in der dritten Liga spielen, mit wie vielen Fans auch die Stadien gefüllt werden. Und deswegen muss man sich das alles immer hart erarbeiten. Und das kommt nicht von ungefähr, das kommt vor allem nicht vom Reden, sondern nur von harter Arbeit im Training und dann auch an den Wochenenden in den Spielen. Und ich glaube, dass die Menschen, die Region hier, das auch weiß einzuschätzen. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht zu schnell zu in anderen Atmosphären bewegen willst, als Fan auch, vielleicht als Supporter, als Mitglied. Und ich glaube, da passt das hier sehr, sehr gut.
Jetzt haben wir schon viele Fragen gehört, aber wir haben auch noch zwei Einsendungen von Menschen, die euch ziemlich gut kennen. Daniel, für dich kam eine Frage von deinem Co-Trainer Andi Zimmermann. Lea, Film ab.
Servus Daniel, sei gegrüßt. Du bist ja ein Mann der Zahlen und Statistiker. Frage, wie viele Goldketten hast du oder hattest du im Urlaub? Das ist die Frage.
Die hat wahrscheinlich ein bisschen Erklärungsbedarf, die Frage und auch die Antwort.
Ja, wir brauchen Kontext.
Ja, ich habe ja vorhin von Feiern nach Siegen gesprochen und für uns war es halt wichtig, nach diesem Zielklassenerhalt, was wir im letzten Jahr erreicht haben, mit dem Staff eine kleine Reise zu machen. Wir waren auf Mallorca, nicht am Ballermann, sondern in einem anderen Teil von Mallorca und hatten dort sehr viel Spaß und dort gab es eine Bar, bei der wir, ja, ich glaube, wir waren drei Abende da, die ersten beiden Abende waren. Und ja, da kam so ein Kollege vorbei mit relativ vielen Goldketten, die er dann verkaufen wollte. Das fing an irgendwie so bei 20 Euro für eine. Also es war ja...
Echt Gold?
Ja, natürlich. Ja. 20 Euro für eine und ich glaube, ich habe dann irgendwann 4 für 15 gekauft oder so. Und habe die dann verteilt und am Ende des Abends, weil ja der eine trinkt ja mehr, der andere weniger, dann mussten die Goldketten dann auch gut beschützt irgendwie nach Hause gebracht werden und dafür war ich dann als Cheftrainer verantwortlich und so sind die dann ja im Hotelzimmer gelandet. So war eine ganz nette Anekdote, die Andreas anscheinend immer noch nicht vergessen hat.
Wie viele waren es dann am Ende?
Ich würde jetzt nicht 4 sagen, sondern 3. Stimmt das?
Herzlich aufgelöst. Ach, aber
ist schwach.
Bist du schon aufgeregt, wer bei dir kommt? Ah. Ist schon ein Tipp?
Nee.
Okay, na dann mal los.
Poldi, deine Frage kommt von deinem Trauzeugen Toni Leistner.
Der spielt doch gerade, oder nicht?
Der fragt nicht live.
Hallo Sebastian. Ich glaube, über Fußball wird in dem Podcast genug geredet. Deswegen jetzt eine kleine private Frage oder ein kleines Quiz. Weißt du noch, wer dich bei beiden Hochzeiten, also bei meiner Hochzeit, ins Bett gebracht hat? Weil irgendwann konntest du ja nicht mehr stehen. Deswegen ist die Frage, wer hat dich ins Bett gebracht?
Er war es nicht, auf jeden Fall. Ja, ich weiß es noch. Das war die Mama von der Josie, also von seiner Frau. Ja, das ist... Bisschen zu tief ins Glas geschaut bei beiden Hochzeiten. Er hat es bei meiner Hochzeit komischerweise nicht gemacht. Das ist auch ein bisschen eigentlich traurig, dass er da nicht genügend getrunken hat anscheinend. Vielleicht war ich da ein schlechter Gastgeber. Nein, also das war die Mama von der Josie und war eine tolle Hochzeit. Wie gesagt, bisschen zu tief ins Glas geguckt, nicht den ganzen Abend geschafft. Ich glaube, ich war mit der Erste, der im Zimmer war dann am Ende des Tages. Und das ganz, also bei der ersten Hochzeit war es sogar noch so eine kleine Anekdote. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden, wir haben alle gefrühstückt, die komplette, also die engere, der engere Kreis. Und vor meiner Tür im Hotel stand so ein Rollwagen. Und also so, womit man quasi Essen rausfährt und so weiter. Und ich bin dann runter zum Frühstückstisch und habe gefragt, ob warum der Wagen denn da also stünde, also wie das passiert ist. Und dann, Toni ist gerne mal ein Scherzkeks und hat gesagt, ja, wie soll denn Josies Mama dich aufs Zimmer gebracht haben? Also das muss ja irgendwie einen Grund haben, warum der da stand. Und da haben sie mich mit aufgezogen. Am Ende des Tages war es nicht so. Also ich wurde ins Zimmer getragen. Aber der Wagen wurde nicht für mich genutzt zumindest.
Aber Josies Mama scheint Kraft zu haben.
Ja, die hatte noch Begleitung.
Ja, schön. Gute Antwort, glaube ich. Jetzt hast du uns das schön mitgenommen. Wir hatten auch euch gebeten, Fragen mitzubringen. Daniel hat eine. Bolti wollte sich spontan einklinken.
Ja, hast du schon was?
Na, ich guck mal. Jetzt, ich überlege mal.
Eine lange Frage jetzt zu formulieren. ja, ich höre ja auch Podcast von oder den Podcast von euch. Ich höre ja sonst keinen, aber nur euren. ihr seid ja alle drei absolute Fußballexperten.
Das höre ich zum ersten Mal.
Wen würdet ihr, jetzt dürft ihr mal Sportdirektor spielen, wen würdet ihr gerne aus der zweiten Liga im Eintracht-Trikot sehen? Und jetzt nicht 3 Minuten nachdenken, sondern jetzt geht's andersrum, also auch mal ein bisschen Dalli-Dalli.
Er ist der Zehner von Elversberg.
Ja, Fisnik Aslani.
Den Aslani, den finde ich top.
Zusammen mit in der Jugend gespielt bei Union. Also nicht in der Jugend, sondern er kam aus der Jugend hoch. Deswegen weiß ich das.
Du meinst die Rückennummer 10?
Ja, ja, genau, nicht die Position, sorry. Ja, okay. Hätte ich klarer kommuniziert.
Ja, gut.
Aber den zum Beispiel.
Okay.
Nikolai Rapp, großgewachsener Sechser, finde ich irgendwie immer spannend.
Seid auf jeden Fall beide schon mal...
Nah dran, oder was? Also, was kannst du denn jetzt hier noch exklusiv verraten? Aber Tobi erstmal. Vielleicht hast du noch einen Volltreffer.
Früher.
Das ist natürlich jetzt riskant, weil der im Moment völlig im falschen Trikot spielt. Aber der Mulu von den Komischen aus der anderen Stadt in Niedersachsen?
Ja? Oh. Wenn ich das gesagt hätte, dann wäre es aber ein Shitstorm gewesen. Ey.
Ja, ich weiß, ich darf hier auch, ich komme hier nicht mal raus, natürlich. Aber den kann man ja, ne, man kann die Leute ja bekehren, das ist ja.
Und würdest du das als Sportdirektor auch machen?
Es kommt drauf an.
Worauf?
Worauf denn?
Auf mein Portemonnaie wahrscheinlich.
Naja, du kannst das finanziell machen und triffst die Entscheidung. Holst du den Spieler von
den anderen? Meinst du aufgrund der Brisanz dieses Transfers?
Ja, du musst jetzt die Entscheidung treffen.
Ja, ja.
Die hier auch verantworten.
Ja, ja, würde ich und dann schnell rausgehen.
ich habe noch eine Frage. Du hast ja gesagt, dass du den Podcast hörst und eine Frage. Hatten wir schon jemals mit irgendwas recht?
Nein.
Okay. Hatten wir uns gedacht.
Ich habe eine Frage. In der Berichterstattung, die ihr ja letztendlich auch an die Öffentlichkeit bringt, bezieht ihr Sympathien gegenüber einzelnen Personen mit ein? Sprich jetzt gerade, wenn es um Spieler angeht, Neuzugänge, Abgänge, Trainerentscheidungen, Sportdirektorentscheidungen, bezieht ihr in eurer Berichterstattung Sympathie mit ein, sodass ihr sagt, okay, er ist mir eigentlich wohlgesonnen, meine Berichterstattung ist jetzt vielleicht nicht so positiv oder negativ, wie sie sein sollte, oder nicht?
Wer soll?
Alle drei gerne.
Also ich glaube, an euch Spielern sind wir einfach nicht so nah dran, dass wir komplett durch die Bank weg so ein Sympathieverhältnis aufbauen können. Klar gibt es den einen oder anderen, mit dem man eher kann, mit dem man über viele Jahre zusammenarbeitet, spricht, auch mal ein privates Wort wechselt.
Boah. Es gibt ja auch sportliche Sympathie.
Die gibt es vielleicht auch, aber zum Beispiel bei Jens Hertel, der war ganz kurz da und da gab es jetzt nicht viele Gelegenheiten, um ihm mit ihm warm werden zu können. Das hat es vielleicht in der Nachbereitung dann ein bisschen einfacher gemacht.
Erzähl die Geschichte.
Nee, die musst du erzählen.
Jetzt muss ich sie
erzählen. Jetzt musst du sie erzählen, ja. Entschuldigung.
Also, wir hatten ein Interview mit Jens Hertel zu dritt, glaube ich. Ne? Lief auch ganz okay, war ganz nett. Wir haben auch über ihn, über seine Prägung gesprochen, auch Ostdeutschland gesprochen, über den Schritt in den Westen. Und dann war das Interview vorbei. Und er fragte, wie geht's denn jetzt weiter? Und wie macht ihr das jetzt mit dem Interview? Und ich meinte, ja, wir haben jetzt eine KI, da schicken wir die Tondatei rein und die KI, die transkribiert uns das ganze Interview 1:1 runter. Und dann sagt er, ja, okay, okay. Und ich sage den blöden Nachsatz, ich weiß nur nicht, ob die KI Sächsisch kann.
Und dann, das ist, glaube ich, schwierig mit warm werden dann.
Dann war das mit
dem Thema war erledigt sofort.
Ganz kalt und ist auch ehrlich gesagt nicht mehr gut geworden dann.
Aber auch leider für uns alle, ne? Also du hast uns komplett in die Scheiße geritten. Ja,
Leo hat ein bisschen auf einen Schmunzler gehofft, aber der kam nicht.
Das war eiseskalt im Hochsommer. Ja, aber die Frage ist ja gut. Klar, wer kann sich davon freimachen, total unabhängig von persönlicher Sympathie auch zu bewerten. Wir versuchen es natürlich, wir müssen das versuchen, das ist der Auftrag, dass wir genau das bewerten, was wir sehen und nicht das, was wir über die Person wissen, über irgendwelche Hintergründe oder ob wir den Trainer oder den Sportdirektor jetzt super sympathisch finden. Das darf am Ende des Tages überhaupt keine Rolle spielen in einer neutralen Bewertung. Und wir versuchen das auch zu 100%, aber wenn jetzt einer besonders nett ist, kann man sich auch mal eine 3,5 statt einer 4 verschleimen.
Bei den Noten, da bist du mir an der falschen Adresse. Also die interessieren mich seit 10 Jahren nicht mehr.
Das war schon Thema früher gewesen?
Ja, also das ist so ein schwieriges Thema. Ich weiß, inwiefern das in den Mannschaften teilweise bei Spielern vielleicht auch mal zu hoch gehangen wird, bei manchen wiederum nicht. Für mich ist es etwas. Also warum gibt es überhaupt die Noten? Also das ist, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, eine Note zu geben. Ich würde das wahrscheinlich eher irgendwie anders versuchen aufzuziehen, weil wir bewerten ja auch nicht euch. Also ihr bewertet uns oder wir bewerten mittlerweile ja sogar schon die Plätze in dem Stadion. Aber wir Spieler bewerten ja auch nicht euch als Medien, wie ihr im Umgang mit uns seid oder ähnliches. Ich glaube, grundsätzlich muss die Gesellschaft einfach im Umgang miteinander viel, viel kommunikativer, offener miteinander und nicht zu engstirnig durch die Welt laufen. Ja, aber das ist wahrscheinlich zu komplex, das Thema.
Ich glaube, es ist einfach. Ja, ne? Ich glaube, es ist einfach dieser gemeinsame Nenner eines Stadionbesuchs, ne? Dass dann jemand, der das Spiel von außen gesehen hat und gedacht hat, der Polter hat ein super Spiel gemacht, was kriegt er für eine Note? Ich hätte ihm eine 2 gegeben. Und dann sieht er bei uns, die Blinden haben ihm wieder eine 4 gegeben. Und dieses gemeinsame darüber sprechen, sich austauschen, okay, passt auch. Ich glaube, auch viele Trainer geben ja auch Noten. Ich weiß, dass Michael Schiele das vorher gemacht hat. Du nicht?
Ich hörte davon. Nein, ich nicht.
Also komplett ohne so klares...
Wie soll ich die... ist ja eine subjektive Einschätzung.
Ist ja auch jeder im Raum, bewertet ja auch Dinge anders. Also jeder hat eine andere Meinung. Ich sehe vielleicht Dinge, die waren besonders gut. Jemand anderes hier im Raum bewertet Dinge als befriedigend oder normal an dem Tag. Und deswegen finde ich allgemein Noten zu geben für im Profifußball allgemein, das ist nicht nur hier, also im Profifußball oder allgemein Menschen zu bewerten für etwas immer ein bisschen schwierig.
Wir bewerten ja da nicht den Menschen, sondern die Leistung sozusagen. Mhm. Und versuchen da natürlich irgendwie eine gute Mitte zu finden. Aber wenn ihr uns bei unserem Redaktionskick zugesehen hättet, dann ist es auch schon manchmal ein bisschen gaga, dass wir Noten an Profifußballer verteilen. Das ist schon auch frech. Okay. Aber wir machen es natürlich trotzdem.
Bewertet ihr auch die Trainer eigentlich?
Nee, sollten wir vielleicht mal anfangen. Oder?
Ich habe da kein Problem, ich gucke es mir nicht an.
Immer noch eine gute Antwort hinten raus, ne? Wir würden jetzt, warte mal, ich gucke mal eben auf die Uhr. 5 Minuten haben wir noch regulär.
Ich habe keine Uhr.
Keine Uhr ist aber ein großes Tattoo. Wo würdest du denn deine Karriere in 2-3 Jahren sehen? Du bist jetzt, die Kinder haben gesagt, 30, 31, 2-3 Jahre älter.
Ja.
Karriereende in Braunschweig bei Eintracht?
Ich denke noch nicht ans Karriereende. Also das ist für mich, ich weiß, was ich nach dem Fußball machen möchte. Ich möchte im Fußball bleiben. Ich möchte auch die Bahn vom Trainer einschlagen, dass ich meine Trainerlizenzen jetzt zeitnah mache. Aber ich sehe mich noch nicht in 2 Jahren mit der aktiven Karriere aufzuhören. Auch da wieder, ich lebe in dem Moment. Ich weiß nicht, was in 2 Jahren ist. Ich weiß nicht, was auf dem Weg dorthin passiert. Von daher würde ich nicht sagen, dass ich aktiv aufhöre. Aber ich habe natürlich schon einen Plan, dass ich nach der Karriere im Profifußball oder allgemein im Fußball bleiben möchte. Tendenziell eher im Jugendbereich, in der Jugend etwas weiterzugeben. Aber auch da, das sind sicherlich Dinge, die du kennenlernen musst. Du musst dann selbst mal reinschauen, was steht dir überhaupt. Willst du vielleicht eher der Cheftrainer sein? Willst du eher der Co-Trainer sein? Willst du vielleicht gar nichts von beiden sein? Und das sind sicherlich Prozesse, die ich nach meiner Karriere dann durchlebe.
Was traust du ihm, welche Rolle traust du ihm am ehesten zu?
Das ist schwierig. Ich glaube schon, dass er auf dem Platz sich sehr wohlfühlen kann, so wie er es jetzt als Spieler auch macht. Das sind immer gute Fähigkeiten, die du bei ihm siehst, die auch, glaube ich, im Trainerteam oder einen guten Trainer auch auszeichnen können. Ehrlichkeit, Kommunikation. Ob als Co-Trainer oder Cheftrainer, ich glaube, das sieht man bei den wenigsten Spielern in seinem Alter. Du siehst das sicherlich mal bei dem einen oder anderen, dass er von der Persönlichkeitsausprägung vielleicht nicht ein Cheftrainer sein kann. Max Marie. Wenn man zum Beispiel dann aber auch sieht, man sieht dann zum Beispiel auch Jungs, die höchstwahrscheinlich eher aufgrund ihrer Führungspersönlichkeit und Persönlichkeitsstruktur auch wahrscheinlich eher in der ersten Reihe stehen können. Aber ich glaube, dass bei den allermeisten sich das auch erst entwickeln muss. Dass du erst, ich habe das ja selbst auch gemacht, ich bin irgendwie gestartet, nachdem ich aufgehört habe, habe erstmal Spiele geguckt. So, bin in ganz Deutschland rumgefahren und hab Spiele geguckt und habe dann die Möglichkeit bekommen, erstmal Co-Trainer zu sein. Und habe dann mein damaliger Cheftrainer, der war Lehrer, und der hat mir eine Struktur beigebracht, weil er einfach sehr gut strukturiert war. Und dann habe ich von ihm was mitgenommen. Und dann merkst du so nach 2 Jahren, 2,5 Jahren, okay, vielleicht will ich dastehen. Und dann, wenn dann eine Tür aufgeht, dann probierst du dich aus. Und dann siehst du, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und dann geht dein Weg ja weiter. Aber ich glaube, dass du ausprobieren musst. Ich glaube, dass du mutig Dinge ausprobieren musst, um dann zu wissen, wo du hingehörst. Und dass er auf den Platz gehört, das steht für mich außer Frage.
Wo siehst du dich selbst auch in 4-5 Jahren?
Bei mir 4-5, das wäre schon mal gut. Ja, ich hoffe nicht irgendwo zu Hause. Schönen Gruß an meine Frau und die Kinder. Sondern irgendwo auf dem Fußballplatz. Im Optimalfall hier.
Und wenn du ganz perspektivisch... Genau. Wenn du ganz, ganz perspektivisch auch mal träumen darfst, wo würdest du dich hinträumen? Gerade auch wenn der Auftrag hier erledigt ist, sagen wir mal so.
Der Auftrag ist? Klassenerhalt haben wir geschafft.
Nee, dann eher so obere Tabellenhälfte in 2-3 Jahren, auch mal Platz 8, 7.
Ich habe nie einen Karriereplan gehabt. Und ich habe nie danach gestrebt, mich irgendwo bei Sky zu sehen, in der Bundesliga oder zweiten Liga. Ich genieße das total. Ich liebe es, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich bin jeden Tag gerne hier. Ich fahre gerne von Paderborn hier hin. Das ist für mich ein Indikator. Auch da schönen Gruß an meine Frau und die Kinder. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich fühle mich hier wohl. Und Wohlfühlen ist etwas ganz Wichtiges für mich, aber ich glaube für jeden Menschen. Und wenn sich Ziele decken und man eine gute Basis hat, warum soll es dann nicht weitergehen? Also ich muss nicht Bundesliga-Trainer sein, um mein Ego irgendwo zu füllen mit irgendwas oder so, sondern ich will im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Das Gefühl habe ich hier, seitdem ich im November angefangen bin. Und ich hoffe, dass das auch noch weiterhin so bleibt. Alles andere wird dann die Zukunft zeigen, was dann daraus passiert. Aber da geht es nicht um irgendeine Position irgendwo.
Ich glaube, besser kann dieser Abend inhaltlich kaum enden, oder? Ich würde einmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen an euch beide. Daniel, Sebastian, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart, dass ihr euch hier auf die Bühne gesetzt habt. Vielen Dank an euch, dass ihr alle da wart, zugehört habt und uns hier den Abend auf jeden Fall versüßt habt. Wir hoffen, er hat euch auch gefallen. Vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben, diese Bühne mit aufzubauen und die uns hier alle unterstützen. Und deswegen einmal Applaus für alle, oder? Ein Bierchen holen wir uns, wa?
Gehört zum Feierabend dazu, ja.
Gut. Gerne.
Dankeschön.
Dankeschön.
Achso, wir müssen noch ein Foto sollen wir noch machen. Ein Foto.
Und mal die